Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. Und mit diesen weisen Worten von einem sehr weisen Mann namens Albert Einstein, willkommen zur ersten Folge des Podcasts MedTech Smoothie. Mir auf meine Ohren zugeschaltet bei hoffentlich fehlerfrei funktionierendem WLAN ist ein gewisser Herr Benedikt Stanitzek. Hallo.
Hallo an die angeschlossenen Funkhäuser. Internet geht so ein bisschen ruckelig ist der Ton noch, aber das sollte für die Aufnahme eigentlich kein Problem sein.
Gut. Ja, dann erzähl doch mal erstmal, was bist du für ein Vogel, dass ich mit dir jetzt einen Podcast mache?
Ja, das ist die eigentliche Frage, warum wir das Ganze ja eigentlich zusammen veranstalten. Ja,
warum muten wir uns das Ganze zu? Ne?
Warum muten wir das anderen Leuten zu, ja, oder, ist vor allen Dingen so eher die Frage.
Das stimmt.
Ja, also für mich war ja eigentlich jetzt das Interessante, dass wir ja uns ja eigentlich schon so lange kennen
unterschiedliche... Oder? Wir haben uns am ersten Tag der ersten Klasse getroffen, stimmt.
Alter, ja, und so lange gehst du mir schon auf den Zeiger, echt.
Ja, danke gleichfalls.
Und de facto ist es ja jetzt eigentlich so, dass wir was ja vollkommen unterschiedliches machen, du mit deinem Medizinstudium und ich mit meinem Fahrzeuggetechnikse. Und trotzdem schaffen wir es immer, uns immer noch gegenseitig Blödsinn zu erzählen. Und da haben wir jetzt eigentlich, glaube ich, mal so beide gleichzeitig gedacht, das könnte man doch auch einfach aufnehmen und vielleicht hört sich sowas jemand auch an, vielleicht aber auch nicht. Dann ist es einfach im Internet.
Genau, und das Internet vergisst nie, also haben wir im Zweifelsfall was für irgendwelche Generationen in 1000 Jahren gemacht.
Oh wo mein
die sich dann denken,
Gott.
Oh mein Gott, gut, dass die ausgestorben sind.
Ja, wunderbar.
Ja, wie war deine Woche?
Ja, keine Ahnung. Also vielleicht noch kurz zu mir. Ich hatte jetzt gerade schon angegeben Fahrzeugtechnik und warum machen wir über die Distanz so ein großes Ding? Ich sitze in Aachen, studiere an der RWTH Aachen Maschinenbau mit Vertiefungsrichtung Fahrzeugtechnik und der Herr Deutsch sitzt in München.
Genau, ich bin jetzt aktuell in München, studiere an der TU München Medizin, bin jetzt im letzten Jahr, im praktischen Jahr, deswegen bin ich auch nur am Wochenende letztendlich in München, sonst eigentlich in Straubing, gerade in der Urologie. Und ja, bin schon sehr froh, wenn das Studium rum ist, weil ich echt keinen Bock mehr habe, erstens zu lernen, wobei lernen tut man ja, wie man so schön sagt, man lernt nie aus.
Oh mein Gott, jetzt klingt
jetzt wird's pathetisch, ne? Nee. Ja, und ich möchte endlich auch für das, was ich mache, Geld verdienen. Weil ich hab mir,
ja, das ist ein
ich,
guter ich Punkt. Mal, ja, vor allem, wenn man mal in die Industrie reingeschnuppert hat.
Ja gut, oder bei mir nicht Industrie, sondern Krankenhaus. Aber ich habe mir mal ausgerechnet, vom ersten bis zum letzten Semester Medizin hat man, wenn man alle Pflichtpraktika absolviert hat, 1 Jahr und 7 Monate Vollzeit gearbeitet, ohne einen Pfennig zu verdienen. Ist doch geil, oder?
Ja, das hört sich schon gut an. Ich bin ja immerhin für meine ganzen Praktikas sogar bezahlt worden.
Ja, das finde ich auch unfair. Aber naja, es gibt ja momentan Pläne, dass zumindest das PJ irgendwann mal einheitlich in Deutschland bezahlt werden soll, weil manche Krankenhäuser zahlen, manche nicht. Also in Straubing kriege ich jetzt auch so einen Obolus, sage ich mal. Aber mit euren Bezahlungen kann das definitiv nicht mithalten, das kann ich sagen.
Ja, das macht ja auch absolut Sinn, meines Erachtens, weil die Lebenserhaltungskosten gerade in München sind ja jetzt auch nicht unerheblich. Also
ja, gut, ich meine...
Und ihr arbeitet ja richtig.
Klar, aber ich meine, es sind ja nicht alle in München Medizinstudenten, in anderen Städten geht das dann schon. Aber ich kenne super viele Leute, die eben trotz praktischem Jahr und wo du dann eben auch ganz normal 8 Stunden am Tag in der Klinik bist, trotzdem noch einen Nebenjob machen müssen, um dann eben Miete und Essen und so weiter finanzieren zu können, weil irgendwie Eltern und BAföG und so da nicht ausreicht.
Also ich arbeite natürlich auch nur aus Spaß an der Wissenschaft, nebenbei noch an einem Institut.
Was machst du da eigentlich momentan?
Ach ja, das könnte ich vielleicht auch noch erzählen. Ich arbeite nebenbei noch am Institut für Schweiß- und Fügetechnik der RWTH Aachen.
Schweiß und Fügetechnik.
Bin ich momentan...
Füge dich.
Ja, tatsächlich ist das Motto besser fügen. Das kann man jetzt auf zwei Weisen interpretieren. Sie meinen da wahrscheinlich die Fügetechnik, aber wir interpretieren eigentlich immer so, dass wir als niedrige wissenschaftliche Mitarbeiter uns unseren Vorgesetzten fügen sollen und immer deren Willen ausführen sollen. Also was tun wir da? Also momentan bin ich bei einem ziemlich spannenden Thema eigentlich dran, was also momentan auch eigentlich im Trend der Zeit liegt. Und zwar versuchen wir neue Materialkombinationen für Pouchzellen, also für die ganzen Lithium-Ionen-Zellen, zu entwickeln und vor allen Dingen da ein bisschen rumzutweaken und twerken, was halt Kapazitätssteigerungen angeht. Was genau da noch gemacht wird, darf ich jetzt so öffentlich erstmal noch nicht sagen. Aber das Projekt läuft eh zum nächsten Jahr aus. Und dann, wenn das in einem Paper veröffentlicht wird, dann könnte man sogar schon hier das Paper diskutieren.
Oh, da bin ich sehr drauf gespannt. Und ja, wo du gesagt hast, da mit dem Motto besser fügen oder wie das war, gibt es auch in chirurgischen, medizinischen Fächern gibt es auch einen schönen Spruch. Das heißt nämlich für PJler einfach Haken und Klappe halten. Das ist ungefähr gleich. Wobei das eher aus älteren Zeiten stammt. Mittlerweile ist es ja eigentlich so, dass man als PJler doch eigentlich ganz gut behandelt wird. Also ich will es nicht schlechter machen, als es tatsächlich ist.
Oh, man hat es als jungen Akademiker wirklich schon schwierig.
Genau. Ne? Wir sind so arm. Früher war alles besser.
Besser arm dran als arm ab.
Genau.
Gute Überleitung war das eigentlich tatsächlich mit den, dass du mich auf meine Pouchzellen gebracht hast. Weil eigentlich so ein großes Thema, was ich dir ja heute so ein bisschen erzählen wollte, war ja, ich habe es jetzt einfach mal plakativ Gretas Coal Roller genannt.
Genau, also man muss dazu sagen, wir hatten jetzt noch als Grundidee, dass wir nicht nur einfach jetzt Ewigkeiten so rumreden und alle Leute die Ohren voll labern mit unnötigem Kram, sondern die Idee war, dass wir auch so ein bisschen, sage ich mal, informativ arbeiten und uns dann aus unseren Fachgebieten, sage ich mal, Paper oder irgendwelche Artikel raussuchen und die dann ja, für den Otto-Normalverbraucher gerecht aufarbeiten und uns gegenseitig erzählen. Weil ich interessiere mich super auch privat für Technik und du auch für Medizin, soweit ich weiß. Und
ich habe bloß keine gut. Ahnung.
Ja, brauchst du nicht. Ich erkläre dir das schon.
Das ist ja eine Zweckübung, oder nicht?
Genau. Ja, dann erzähl mal von Gretas Coal Roller.
Das ist ja mal so, ist ja ganz lustig, wenn man so Maschinenbau vor allen Dingen studiert, dann ist man mal zu Hause bei den Eltern und der Verwandtschaft und dann kriegt man ja mal tatsächlich diese total platten Phrasen immer hingestellt. Was ist das beste Auto oder ladida? Was hältst du von Atomkraft oder sowas? Und sie denkt, natürlich, ich studiere generell alles und habe von allem total den Plan. Jetzt habe ich mir aber für heute mal ein Thema rausgesucht, weil es immer wieder darauf ankommt, dass alle auch jetzt gerade in der letzten Zeit wieder diese amerikanische Elektroautomarke und vor allen Dingen deren Begründer so in den Himmel loben und sagen, das ist die Zukunft, ohne die Elektromobilität geht der Planet quasi vor die Hunde.
Ja.
Und dann gibt es natürlich noch andere Stimmen, die halt sagen, ja, so umweltschonend sind diese Elektroautos doch gar nicht.
Wenn der die Meinung produziert bin ich werden, nämlich von, zum Beispiel.
Durchaus. Und dann habe ich mir gedacht, so, man kann da ja mal viel erzählen. Und ich habe tatsächlich jetzt eine Studie gefunden, die sich genau mit dieser Problematik auseinandergesetzt haben und das mal ganz sachlich auseinanderklamüsert haben, wie viel CO2, also jetzt tatsächlich CO2, spare ich mit einem Elektroauto oder spare ich da überhaupt was gegenüber einem konventionellen Benzin- oder Dieselantrieb? Und das fand ich eigentlich recht spannend. Gerade die Einschränkung, das fand ich mal gut, dass sich die auch nur auf einen Aspekt beschränkt haben, nämlich jetzt erstmal auf das CO2, auf die CO2-Emissionen. Weil in den Medien geht das ja auch immer schön so bunt, einmal so ein Potpourri gemischt. Da sagt man dann gleich Emissionen und würfelt dann Stickoxide, CO2, Feinstaub, einmal alles schön durcheinander.
Ja, alles was böse ist, ist gleich. Ist doch logisch.
Ja, genau. Und aus dem Diesel kommt ja auch, da kommt ja auch böses Abgas raus, aus dem Benziner kommen Schmetterlinge raus. Das habe ich auch schon gelernt aus der Bild-Zeitung. Aber das fand ich jetzt mal ganz interessant, dass man sich mal auf diesen einen Aspekt so ein bisschen beschränken kann.
Ja.
Das Paper, was ich gefunden habe, stammt vom Fraunhofer Institut ISI aus Karlsruhe und die beschäftigen sich eigentlich mit Innovationsforschung und da haben sich halt drei Leute, der Martin Wietschel, der Matthias Kühnbach und der David Rüdiger zusammengesetzt und da mal so ein Paper, nämlich über die aktuelle Treibhausgas-Emissionsbilanz von Elektrofahrzeugen in Deutschland auch nur speziell zusammengesetzt und da halt ein Paper drüber geschrieben. Und das habe ich mal so ein bisschen auseinanderklamüsert. Kann man auch das öffentlich tatsächlich, weil es halt von Fraunhofer-Instituten ist, ist das öffentlich verfügbar. Das kann man sich eigentlich ganz gut angucken. Kann das jeder mal sich auch nochmal nachschauen. Und die haben halt angefangen mit den Statements, die sie so gefunden haben, nämlich zum Beispiel in so einer Zeitschrift wie der Stahl. Keine Ahnung, habe ich auch noch nie gelesen, aber hört sich jetzt auch schon mal so, als wäre das erstmal... werden die erstmal in der Opposition gegen grüne Mobile. und die haben Elektroautos Klimakiller genannt. Und dann gab es halt noch den ADAC in seiner A-Ausgabe von 2018, die gesagt haben, dass das Elektroauto nicht immer besonders klimafreundlich ist. Also schon so ein bisschen moderat, aber so in der Mitte, so alles kann, nichts muss. Und dann gab es tatsächlich noch das Ilko-Institut hat 2018 halt auf seiner Webseite
ohne Elektro gibt nichts.
So quasi. Also sie haben gesagt, Elektrofahrzeuge haben bereits heute eine positive Klimabilanz. Aber es ist halt immer alles einfach zu sagen und da ist ja dann, sagen wir mal, so ein bisschen Lobbyarbeit dabei, weil jeder sieht das ja immer so ein bisschen anders. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, es kommt immer ja darauf an, wie man sich die Statistik und die Werte so zurechtrechnet.
Trau niemals einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
Korrekt. Weil das haben die nämlich auch in ihrem Paper hier herausgefunden, halt, also beziehungsweise sehr deutlich gemacht, dass es arg darauf ankommt, welche Annahmen du triffst, also welche Bilanzgrenzen du quasi ziehst und was du damit reinrechnest und was halt nicht. Und das hängt halt viel davon ab, als du Worst-Case-Szenarien abschätzt oder Best-Case-Szenarien abschätzt. Du kannst ja Worst-Case von einem Elektroauto gegen das Best-Case von einem Benziner rechnen. Dann kommst du sicherlich irgendwie auf sowas, wo du denkst, na, da kann man das E-Auto auch weglassen. Und wie man das eigentlich jetzt schon so rein, wenn man da mal sich so ein Elektroauto anguckt, kann man da erstmal zwei große Hauptpunkte ausmachen, wo man sagt, die produzieren sehr viel CO2. Sie haben jetzt die Treibhausgase, das haben sie aber noch spezifiziert, dass sie halt gesagt haben, CO2. Es gibt halt auch noch andere Emissionen, über die man sich auch noch, aber sie haben sich jetzt halt CO2 ausgesucht.
Ist wahrscheinlich auch das, was der Otto-Normalverbraucher am ehesten was mit anfangen kann.
Ja, ich habe da immer das Gefühl, das wird ja eh alles bunt durcheinander gemischt, von daher sagt das jedem was, alles. Aber es ist halt nie stringent durchgenommen. Aber gut, CO2 ist so...
Ist ein Begriff.
Ja, ich denke auch, weil man das gut auskoppeln kann. Das wird man später noch sehen. Das ist sowas, wo man sehr gut einfach nachrechnen kann und sagen kann, so viel kommt da tatsächlich raus. Also tatsächlich der erste Punkt war halt der Strom, den du einfach lädst. Den haben sie sich angeguckt, was ist so in diesem Strommix eigentlich an CO2 drin, weil der kommt ja schließlich aus der Steckdose, aber da ist ja auch immer noch weil CO2 irgendwie in der Produktion geflossen, auch wenn ich jetzt 100% Ökostrom beim Stromanbieter meines Vertrauens kaufe, aber in dem Mix ist halt immer noch was mit CO2 drin.
Aber und wie dann groß ist denn da eigentlich der Unterschied zwischen, wenn, also jetzt mal angenommen, ich beziehe reinen Ökostrom und ich habe den, sag ich mal, Deutschland-Durchschnittsmix. Weißt du da wieder, der Unterschied ist irgendwie pro Kilowattstunde
oder so? Da komme ich ja später noch zu, wie das eben ist, weil man ja immer dann sagt, ich habe Ökostrom gekauft oder sowas, aber dass du halt gar nicht, dann kommt ja nicht anderer Strom aus wie deinem Nachbarn, der halt in die Atomenergie investiert hat. Die kriegt ja alle den gleichen Strom. Die Umlage, also was da mit dem Geld passiert, ist ja eine vollkommen anders. Aber das kommt in einem also eben das. Und dann haben sie sich noch auf noch einen Aspekt, gerade von dem Laden mit dem Strom halt ein bisschen versteift, nämlich dem Ladeverhalten. Weil es tatsächlich so ist, dass Strom kostet vor allen Dingen auch nicht immer das Gleiche über den Tag gesehen. Bei stromintensiven Unternehmen ist das ein sehr wichtiger Fall. Und vor allen Dingen ist der Strommix, wenn man das jetzt lokal betrachtet, auch nicht über den ganzen Tag gesehen der gleiche. Also es kann sein, dass du, wenn du morgens quasi lädst, hast du mehr CO2 in deinem Strommix. Also das war jetzt schon wieder hoch unkorrekt ausgedrückt. Also die Herstellung des Stroms, den du halt tagsüber beziehst, da kann ein anderer CO2-Wert zugrunde liegen, als wenn das jetzt nachts der Fall ist. Einfach, weil sich der Strommix anders zusammensetzt. Aber wie gesagt, das wird dann auch noch später erläutert. Der zweite große Punkt ist, den man sicherlich auch schon mal gehört hat, ist nämlich, wie wird die Batterie hergestellt? So, das ist ja mal so der Punkt 1, wo dann eben gesagt wird, oh, ganz schlecht, da verliert das Elektroauto alle seine Vorteile, da geht alles kaputt. Und da muss man auch schon wieder die Unterscheidung treffen. Hier wird nicht über einen Kamm geschoren, wieder, was jetzt da an Umweltsünden begangen wird, um die seltenen Erden zu bekommen. Oder wie Frau Baerbock so schön gesagt hat, die Koboldreserven angezapft.
hat die wirklich Kobold gesagt?
Ja, gut, Herr Özdemir hat irgendwas von Gigabyte Strom erzählt. Ja,
das habe ich mitbekommen.
Das ist aber eine vollkommen andere Diskussion.
Egal, ja.
Und deshalb, hier geht es nicht um Kobolde, sondern nur, wie viel CO2 tatsächlich für so eine Batterie aufgewendet werden muss. Und dafür haben die sich halt eigentlich zwei gängige Methoden, die auch tatsächlich, stand ja auch drin, die sind tatsächlich DIN ISO genormt, nämlich die Product Carbon Footprint Analyse und die Life Cycle Analyse.
Ich habe das Gefühl, jeder Furz ist in Deutschland genormt irgendwie. Aber
als Ingenieur muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, das ist was total Tolles.
Ja, ja, klar, es ist schon sinnvoll, bei manchen Sachen aber auch wieder nicht.
Ja, vielleicht kommt man sich da manchmal ein bisschen totreguliert vor, aber es gibt einem immer so ein festes Korsett, an dem man sich langhangeln kann, wo man einfach zu viele lose Enden hätte. Und das macht jetzt so, wenn viele Leute halt sagen, sie haben eine Carbon-Footprint-Analyse gemacht, aber da halt nicht genau geregelt ist, was da in diese Bilanz mit einfließt und zu welchem Anteil, dann sind die halt auch nicht vergleichbar. Dann ist das wieder
wenn
so.
Wenn du sagst, das ist nach ISO XY, dann wissen alle, wie der Hase läuft.
Richtig, und dann sind die Sachen alle vergleichbar. Wirklich schön. Nutzungsdauer ist auch noch ein großer Stichpunkt gewesen. Das kommt nämlich später noch zum Tragen. Die haben die Nutzungsdauer sich von so einem Vehikel von 13 Jahren angeguckt. Das ist so, haben den Durchschnittswert, haben sie jetzt, weil so lange fahren so Elektroautos ja noch nicht durch die Gegend, aber den Wert haben sie von ihren Vergleichsfahrzeugen genommen, weil sie haben das halt gegen Benziner und Diesel antreten lassen und die verweilen momentan noch so 13 Jahre im Markt, bevor die halt das Zeitliche segnen. Okay. Und dann hat man gesagt, ja, dann gucke ich das mir über diese Nutzungszeit auch mal für ein Elektroauto an. Dann natürlich mit Modellen, mit denen ich das dann extrapolieren kann. Und in diesen 13 Jahren schaue ich mir halt an, wie viel Fahrleistung habe ich. Bei einem Elektroauto vor allen Dingen die Diskussion erstmal, habe ich mehr Fahrleistung als mit einem Benziner oder einem Diesel oder weniger oder gleich viel? Ist das tatsächlich, kann ich die gleiche Nutzungsdauer überhaupt ansetzen oder gehen die Batterien vorher in die Knie?
Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil also wenn ich mir so andere technische Geräte bei mir mit Akku anschaue, da bezweifle ich doch arg, dass da irgendwo ein Akku auch nur ansatzweise 13 Jahre hält. Zumindest nicht mit, sag ich mal, 90% oder 80% der Ladekapazität, was es vom Anfang hatte.
Da hast du genau den Nagel nämlich auf den Kopf getroffen. Ich glaube, bei Apple ist das immer, bei den iOS-Geräten ist das immer schon sehr weit durchdiskutiert. Das ist da ja softwaremäßig quasi über den Alterungsprozess des Smartphones so Batteriedrosseln gibt, um die Akkus halt zu schonen. Das liegt ja auch eigentlich einfach daran, wie so Pouchzellen aufgebaut sind oder gerade so Lithium-Ionen-Akkus funktionieren. Aber das würde ich jetzt auch hier an der Stelle nicht weiter durchexerzieren, weil darüber kann ich nochmal ein Thema machen, wie so ein Ding halt funktioniert. Aber die haben halt einfach gesagt, es ist technisch möglich, die Akkus 13 Jahre am Leben zu erhalten. Gerade weil bei dem Telefon hast du das Problem, du hast da eine so eine Zelle halt drin und wenn die halt die Flügel streicht, dann ist die halt im Arsch und dann musst du sie halt austauschen. Bei einem Auto, die sind ja Gott sei Dank so gebaut, dass da verschiedene, man nennt das Stacks drin sind, die quasi, das sind so einzelne abgeschlossene Compartments, die du austauschen kannst. Man kann sich das eher so vorstellen, wie man das früher gemacht hat mit so 9-Volt-Akkus, dass man die einfach in parallel oder in Reihe geschaltet hat, um mehr Zunder zu bekommen. Und wenn jetzt einer von diesen 9-Volt-Blocks halt kaputt ist oder leer ist, dann kann man die einfach austauschen. Und so könnte man dann halt die ganze Zeit
Dann im Prinzip jedes Mal, wenn du zur Inspektion fährst, wird dann, was weiß ich, Batteriezelle 3 und 12 ausgetauscht, weil die ausgenudelt ist.
Genau. Also gerade auch mit den Elektroautos wird dann auch viel halt, dass das Auto das dem Mechaniker halt selber sagen kann, was welche Batteriezellen ausgetauscht werden kann. Und gerade bei vielen Zellen kann man übers Balancing auch nochmal aufpassen, dass die Zellen halt ein deutlich längeres Leben haben, als wenn man immer seine eine Zelle in seinem Smartphone ungleichmäßig lädt und entlädt.
Ja, klar, das stimmt.
Also das haben sie alles mit reingerechnet, auch das, was ich gerade gesagt habe, wenn man neue Zellen einbringt, dass das ja quasi wieder ein CO2-Anstieg quasi in die Bilanz angeht und was man dann mit den alten macht. Wenn man die jetzt einfach, weiß ich was, thermisch verwerten würde, wie man das immer sagt, dann würde ja auch CO2 entstehen. Oder was macht man denn? Wie recycelt man die denn? Entsteht da CO2 oder kann man die sogar noch gewinnbringend einsetzen? Aber darüber kann man später auch nochmal quatschen. Bei den Fahrzeugen, das ist ja jetzt auch schwierig, weil gerade in letzter Zeit sind ja auch viele unterschiedliche Fahrzeuge so auf den Markt gekommen, wo es ja auch schwierig ist, die jetzt auch alle über einen Kamm zu scheren. Wir haben da sowas zum Beispiel, wie jetzt hier gerade aktuell auch diskutiert, der VW ID.3. Mhm. Eigentlich ein kleines, sehr vernünftiges Auto mit weniger Leistung. Gerade hier in Aachen haben wir auch den Ego Live, das soll als City-Auto halt gedacht sein, sehr günstig, viele 3D-gedruckte Teile.
Ist das quasi nicht dieses Ding, was auch da von dem ist, der auch diese Dinger für die Post gemacht
hat? Street-Scooter. Ja, ist die gleiche Firma.
Ah, okay.
Also das gleiche Institut darf man dazu auch nicht sagen. Die gleiche Gesellschaft steht dahinter, die dann Street Scooter halt entwickelt hat und das dann an die Post verkauft hat. Der nächstes Projekt war halt dann dieser Ego Live. Und auf der anderen Seite haben wir dann sowas wie den Porsche Taycan Turbo S, schlag mich tot. Vollkommen andere Preiskategorie, vollkommen andere Zielsetzungen, Leistungsdaten, deshalb ist das auch schwierig. Und deshalb haben die sich hier drei verschiedene Autos rausgeguckt und geguckt, wo da die Unterschiede einfach liegen. Nämlich sie haben Kleinwagen, Mittelklasse und Oberklasse-Fahrzeuge sich angeguckt. Und das jeweils halt Benzin, Diesel und BEV. Ich werde das jetzt auch mal weiter BEV nennen, weil bei Elektrofahrzeugen gibt es ja auch verschiedene. Zum Beispiel wäre ja auch ein Fuel-Cell-Auto, wäre ja auch ein Elektroauto. Aber BEV heißt eben, das sind die Batteriestromer. Den haben sie da einmal dagegen gesetzt. Und bei den Kleinwagen sieht man dann halt auch schon, dass da die Produktion bei den Fahrzeugen halt schon unterschiedlich ist. Wenn man da sich anguckt, wie viel CO2 da produziert ist, dann sagt man bei einem Kleinwagen halt, dass da so 8,4 Tonnen CO2 nur in der Produktion von dem Fahrzeug entstehen. Und bei einem Diesel und einem Benziner kann man ungefähr 5 rechnen. Also geht das Elektroauto da schon mit einer prozentual schon recht großen Hypothek in sein Leben, die es dann aufgrund des CO2-emissionsarmeren Antriebs wieder aufarbeiten muss. Mhm. In der Mittelklasse ist das lustig, das Verhältnis verändert sich nicht. Die Zahlen steigen nämlich auf 9 bzw. 6,5, also 9 Tonnen bei dem BEV und 6,5 Tonnen für einen Diesel bzw. Benziner. Die Zahlen sind auch immer gleich. Macht ja auch irgendwie Sinn, weil ob du jetzt einen Dieselmotor oder einen Ottomotor zusammenschraubst, ist ja de facto egal.
Naja.
Das wird dann interessant, wenn du halt über die Lebenszeit des Autos die CO2-Bilanz anguckst, weil da bei dem Diesel und dem Benzin ja Unterschiede sind. Aber jetzt erstmal beim Zusammenschrauben.
Ist das egal.
Ja, ist das erstmal prinzipiell ja Wurst. Das sieht man halt, dass das dann doch schon in die Höhe geht, aber. Ist jetzt nicht so, dass ein größeres oder in einer Fahrzeugklasse höheres Elektroauto jetzt ungleich viel mehr CO2 in Anspruch nehmen würde. Ich nehme mal auch, dass das gerade viel halt nicht nur aus der reinen Größenzunahme kommt, sondern gerade, dass die Ausstattung gerade von Oberklasse- und Mittelklasse-Fahrzeugen dann doch so ein bisschen hochwertiger ist. Und halt auch viele, sagen wir mal, exquisitere Materialien verwendet wird, die vielleicht auch CO2-intensiver herzustellen sind. Denkt da jetzt vor allen Dingen auch an Leder. Das steht hier jetzt zwar nicht drin. Kunststoffe. Das ist man ja nicht. Da wird ja nicht überall Bambusholz oder so verwendet, wo da könnte man wahrscheinlich auch drüber diskutieren. Oh, Tropenholz, das ist gut für die CO2-Bilanz, ist ja alles erneuerbar. Dafür müssen wir nur den Regenwald abholzen. Andere Diskussion. Und dann kommt die Oberklasse. Wir hatten ja gerade schon den Taycan als Vertreter gegenüber so einem kleinen Ego Live. Und da hat man auf einmal, braucht man für so ein, da steht hier so eine Zahl, BEF 19,8 Tonnen CO2 zu bei dem Kleinwagen 8,4 oder Mittelklasse 9.
Wie?
Das ist halt schon wieder ein riesiger Sprung.
Ja. Ist das einfach, weil, also jetzt gerade wenn man sich den Taycan anguckt, weil das ja auch ein Sportauto ist und damit einfach wesentlich mehr Leistung, oder?
Oh. Darüber könnte man, also Leistung in einem Elektroauto kannst du dir eigentlich sehr, billig ist das falsche Wort, aber du brauchst mit sehr wenig Aufwand erkaufen. Deshalb finde ich das auch immer so, die Leute damit immer zu blenden und zu sagen, wir stellen da dir ein Elektroauto hin, das hat 1 Milliarde PS oder sowas. Das ist halt bei einem Elektro eigentlich auch eine total schwachsinnige Angabe, weil dich beschränkt in dein, also in deiner Fahrperformance beschränkt dich ja eigentlich die Energie, die du in deinem Akku hast. Die Leistung setzt, ist ja quasi ein Produkt aus dem Drehmoment und der Drehzahl von deinem Motor. Elektromotoren, hat er wahrscheinlich auch schon mal gehört, dass die ein relativ großes Drehmoment haben und das auch relativ früh verfügbar ist und die drehen sehr hoch, weil sie das einfach können, weil sie geringe Trägheiten haben. Du hast wenige Teile, die sich bewegen und das führt halt dann einfach durch den einfachen Zusammenhang zu einer sehr hohen Leistung und vor allen Dingen auch Leistungsdichte. Und das Einzige, was da eigentlich beschränkt ist, dass du ja die dazu nötige Energie irgendwie bereitstellen musst. Und bei einem BEV ist das ganz einfach durch den Akku. Leistung, die dann aus dem Akku abfließt, setzt sich ja dann wieder zusammen, also die elektrische Leistung, aus dem Strom und der Spannung. Und das heißt, entweder brauchst du eine hohe, der Taycan zum Beispiel hat 800 Volt. Das heißt, du kannst mit niedrigeren Strömen fahren, nur 800 Volt in dem Akku-Pack halten willst. Und die Leistung im Motor, die mechanische steigen willst, musst du immer mehr Strom stellen. Das heißt aber, du brauchst auch entsprechend viel Energie in deinem Akku oder halt keine Reichweite. Das kann man bei einem Elektroauto
kann man sich
fast
aussuchen.
Nach Belieben skalieren, also wie man das gerne hätte. Aber da wir ja alle mit einem batterieelektrischen Fahrzeug 800 Kilometer mit 250 über die Autobahn knallen wollen, da werden wir wahrscheinlich mit im, irgendwann dann alle auf 7,5 Tonner umrüsten müssen oder so.
Oder einfach alle einen kleinen Anhänger mit Akku-Pack drin.
Ja. Da kann man auch vielleicht generell zu sagen, ein Batteriepack mit einer höheren Voltzahl ist leichter als eins mit einer niedrigeren. Weil bei niedrigeren Voltzahlen musst du ja logischerweise, weil das da einen Zusammenhang gibt, wieder einen höheren Strom fahren. Und damit deine ganzen Bauteile den nötigen Strom führen können, müssen die ja Strom, die Tragfestigkeit von dem Strom muss einfach da sein und dann werden einfach deine Kupferkabel dicker. Und dickere Kupferkabel sind halt einfach schwerer.
Tja.
Trotzdem ist das ein sehr beliebter Antrieb. Gerade es gibt sehr viele Konzepte auch mit diesen 48 Volt City-Mobilen. Es liegt einfach da drin, weil ich habe ja auch sehr viel mit Hochvoltantrieben schon gearbeitet, deshalb vielleicht habe ich da ein bisschen den, nicht den Respekt, aber die Angst vor verloren. Die Hochvoltantriebe, also ab 60 Volt gilt alles als HV, also Hochvoltantrieb. Okay. Und der ist böse, weil der gefährlich ist. Aber de facto ist, wenn du von hohem Strom eine gezwitschert bekommst, ist das ja genauso gefährlich.
Naja, klar.
Dich bringt die Energie um. Da gibt es auch Graphen zu. Das ist so ein 3D-Plot eigentlich. Da ist Strom und Spannung aufgetragen. Und dann ist dann so eine tolle Linie, ab wann es sehr wahrscheinlich ist, dass das nicht mehr gut für dich ist.
Wie tot bist du dann?
Ja. Und das ist halt bei einem gewissen Energieeintrag. Und von daher ist es eigentlich egal, ob du den Spannung oder den Strom hochstellst. Aber gut, wenn du halt 800 Volt hast, brauchst du nicht mehr logischerweise nicht mehr viel Strom, damit ja, die klar. Lichter ausgehen. Ja. Und das sind halt diese Versuchsfahrzeuge, die sich da angeguckt haben. Und jetzt sind sie dann übergegangen direkt zu dem ersten Punkt, also dem Strom, der da reingeht. was brauche ich denn dafür? Und dann haben sie sich, also, wenn man sich das mal jetzt so vorstellt, ich stecke mein Auto an eine Ladesäule an. Dann kann man sich sicherlich vorstellen, das ist ja jetzt ja nicht 1:1 übertragbar. Da gibt es ja sicherlich irgendwelche Verluste. Es gibt ja immer, bei Energieumwandlung gibt es immer Verluste. Und was ich ja mache beim Laden, ich übertrage elektrische Energie aus meinem Stromnetz in chemische Energie, die ich in dem Akku speichere. Mhm. Und da habe ich halt quasi wie ein, ja, ich habe eine Energie, das auch. Aber ich habe eine Energieumwandlung und die ist verlustbehaftet. Dann haben sie sich erstmal angeschaut, ändern sich denn eigentlich meine Verluste über verschiedene, weil es gibt gerade diese Diskussion mit Schnellladen und so, wir wollen ja alle immer schnell laden. Was ist eigentlich, wo lade ich denn eigentlich am besten? Und da ist aber tatsächlich rausgekommen, weil wir alle schnell laden wollen, sind die Akku-Packs alle so ausgelegt, dass sie bei Volllast, also bei möglichst Ladeströmen und die an ihrer Auslegung, an ihrem Auslegungspunkt sind, am effizientesten arbeiten. Da ist man so bei 91% Wirkungsgrad. Und wenn du halt jetzt das Ding nur bei dir zu Hause in deinem 230 Netzteil anstellst und sagst, oh, das lasse ich über Nacht laden oder sowas, da bist du dann nur noch bei 86% Wirkungsgrad. Und das muss man ja natürlich dann auch wieder gegenrechnen. Lade ich schnell mit einem höheren Wirkungsgrad, wahrscheinlich irgendwie tagsüber an einer Starkstrom-Ladestation, so einer Hochleistungs-, keine Ahnung, so einer tollen halt, oder lasse ich das nachts über Nacht mit einem geringeren Wirkungsgrad laden? Das ist ja sicherlich auch noch ein
Punkt. Oder hole ich mir Starkstrom einfach ins Haus?
Jo, das ist allerdings gar nicht so einfach, weil tatsächlich nicht jeder kann in so einem, ich denke mir jetzt, wenn ich bei mir in Aachen hier aus dem Fenster gucke, die ganzen Altbauhäuser, und es ist tatsächlich gar nicht möglich, dass da jetzt jeder in dieser Straße, in meiner Straße jetzt hingehen würde zur Stavag und sagen würde, wir hätten alle gerne einen Starkstromanschluss für unser Elektroauto. Weil das Netz das gar nicht liefern kann. Das heißt, die müssten erstmal die ganzen Straßen aufreißen und in jedes Haus hier wieder neu oder erstmal in den Straßenzug ein neues Kabel legen.
Hm. Ich stelle mir auch gerade vor, so abends irgendwie um 5, 6 Uhr oder so, alle stecken ihr Auto ein und auf einmal bricht die ganze Stromversorgung zusammen, die Stadt ist dunkel.
Romantische Idee, kann ich dich aber beruhigen, wird nicht passieren. Aber das geht halt nicht, vor allen Dingen, weil es halt, also das Licht würde dann wahrscheinlich erst nicht ausgehen, sondern es würden wahrscheinlich irgendwelche Umspannpunkte im Netz durchbrennen, da sind ja Sicherungen drin, was nicht wirklich, also das wollen wir ja eigentlich ja dann auch nicht.
Nee.
Also das waren jetzt, eigentlich habe ich glaube ich jetzt fast alle Punkte erwähnt, bisschen chaotisch meines Erachtens, aber ich habe alles erlebt, was die sich so gedacht haben. Da gibt es natürlich noch unglaublich viel mehr, aber das waren die Punkte, über die sie sich Gedanken gemacht haben. Und dann sind sie weitergegangen halt zu mit der Batterie. Wie viel CO2 brauche ich jetzt de facto für die Batterie? Und da haben sie sich tatsächlich, das waren 1, 2, 3, 4 verschiedene Gutachten, / Studien so angeschaut und sind aber, ja, das Fazit von dem Kapitel hörte sich so ein bisschen ernüchternd an, weil die Werte, die da standen, sehr weit so, also die haben sehr breites Feld zugelassen. Die einen haben halt so von 110 bis 200 Kilo CO2 pro Kilowattstunde Energie gesprochen. Die anderen 150 bis 200. Dann gab es noch eine, die hatte 62 bis 212. Ach, oder hier 30 bis 494
Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde. Da hast du ja eine ganz geringfügige Streuung.
Richtig, ja. Also die haben halt dann genug Daten genommen und halt so einen Wert sich rausgepickt in der Mitte, der anscheinend, also man merkt ja schon irgendwie ein bisschen, alle haben so diesen Bereich 100 bis 200 Kilogramm pro Kilowattstunde,
ja,
die man dafür aufwenden muss. Gleich kann ich ja schon mal vorwegnehmen, das wird jetzt wahrscheinlich auch dem wissenschaftlich motivierten Zuhörer schon aufgefallen sein. Auch da geht es ja wahrscheinlich darum, wie sieht der Strommix aus, den ich da in dem Herstellungsland habe, um die Batterien herzustellen.
Mhm.
Das ist so das Matruschka-Prinzip ein bisschen, Matroschken-Prinzip, also so, dass du immer so eine Ebene wieder tiefer gucken kannst und dann wirst du nur depressiv bei, weil das ein Problem ist, das nicht irgendwann nicht mehr ändert. Und du in deiner Diss da sitzt und dir so ein Thema rausgesucht hast und irgendwann verzweifelst, weil du so welche Dinge alle betrachten willst und es einfach nicht endet.
Ja, irgendwann sollte man einfach aufhören zu fragen.
Ja, das ist aber wissenschaftlich sehr fragwürdige Haltung, ja, Herr Deutsch.
Ja, aber also die Erfahrung habe ich schon während des Lernens für meine beiden Staatsexamina gemacht. Wenn dich irgendwas interessiert und du wissen willst, du einfach immer wieder die Frage stellst, so, warum ist das so? Dann kommt irgendwann wirklich einfach, zumindest aktuell noch der Punkt, wo dann steht so, ja, ist nicht abschließend geklärt. Und letztendlich bist du dann genauso schlau wie vorher. Also
ja, wenn das nicht so wäre, wäre ja schade, weil dann würde es irgendwann keine Themengebiete mehr geben.
Ja, genau, dann gäbe es irgendwann keine Wissenschaft mehr.
Red dich damit raus, dass du sagst, du willst ja für die zukünftigen Wissenschaftler noch was übrig lassen.
Ja, genau.
ja, und dann haben sie gleich noch dann eben das Thema, was wir eben schon mal angeschnitten hatten. Was passiert mit den Batterien, wenn die jetzt in dieser Nutzungsspannung kaputt gehen? Was machst du damit? Und da haben sie jetzt, also der Worst Case, wenn du für die Worst Case Abschätzung machst, dann nimmst du die Dinger einfach und sie werden halt auf eine Mülldeponie geschmissen, also quasi einfach verschrottet oder thermisch verwertet, was bei Pouchzellen wahrscheinlich eher der Fall ist. Selbst wenn du die irgendwo hinschmeißt, verwerten die sich selber thermisch.
Also überall spontane Explosionen und Feuer auf Mülldeponien, das kann ja spaßig werden.
Ja, da, so darfst du dir das bloß nicht vorstellen, dass die Dinger dann irgendwann auf so Mülldeponien liegen und dann hupsi. Ja, da sollte man schon mit voll aufpassen. Die Dinger habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, sind ja gefährlicher Blödsinn ist das. Die Energie, die da drin ist, ist halt ja die Energie, die da drin ist, ist die Energie, die da drin ist. Wir müssen, wenn wir ein Benzinauto fahren, da würde ich auch niemanden vollen Tank einfach irgendwo hinlegen und sagen, das zünde ich jetzt an, kann ja nichts passieren. Die gleiche Energie ist halt auch in dem Akku drin. Weil um die gleiche Strecke mit der gleichen Geschwindigkeit zu fahren, brauchst du die gleiche Energie. Und es ist egal, wie die aussieht. Die sieht in den Batterien
halt ein bisschen anders aus. Macht erstaunlicherweise erstaunlich viel Sinn.
Ja, ne? Ja, aber das ist tatsächlich, wenn man so mit, wenn ich, also mit Leuten, genug Leuten habe ich schon darüber gesprochen, für die das gar nicht so klar war. Die haben gesagt, Batterien sind ja so viel gefährlich, aber es ist. Sie sind vielleicht minimal instabiler, weil jeder, der weiß, der schon mal flüssiges Benzin versucht hat anzuzünden, ich weiß nicht, wie viele Leute das schon ausprobiert haben, wir zwei auf jeden Fall, das funktioniert nicht. Das ist eigentlich sehr stabil, das Zeug. Das ist ja auch der Grund, warum ein Ottomotor einen Zündfunken braucht, um zu zünden und nicht von alleine angeht. Weil das eine Aktivierungsenergie braucht. Was brennt und was dann immer schön das Feuerchen macht, sind ja die Dämpfe.
Ja, klar.
Der Punkt ist halt nur, wenn du erstmal die Dämpfe über dem flüssigen Benzin entzündet hast, verdampft halt noch relativ schnell mehr Benzin.
Ja, es hat halt einen geringen Siedepunkt, ne?
Ja. Was sie dann aber auch für den absoluten positiven Fall gesehen haben, ist, du kannst die Batteriepacks ja auch zweit nutzen. Also das, was wir immer hier groß sagen, wir machen Recycling, wenn wir eine Plastiktüte nochmal benutzen. Das gleiche haben die sich jetzt auch überlegt für diese Akkus. Und da gibt es tatsächlich auch noch momentan eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Idee, wie man die nutzen kann. Weil wir wollen ja immer weiter auf erneuerbare Energien umsteigen. Aber es hat ja eigentlich eher keiner Bock, irgendwie Windräder sich hinzustellen oder Solarkollektoren oder irgendwas, was halt prinzipiell einem seine schöne Aussicht auf den Braunkohletagebau verbauen könnte.
Ja.
Ich weiß, mit so welchen Aussagen mache ich mich vielleicht ein bisschen unbeliebt, aber ja, von nix könnt nix. Wir können uns das aussuchen, was wir gerne hätten. Und ich habe ehrlich gesagt nicht so das Problem, wenn ich auf ein Windrad gucke, dafür, dass ich keine Kohlekraft mehr ertragen muss. Also
ja, stimmt,
ist meine Meinung. Da gibt es aber bestimmt genauso viele andere. Die sind mir aber auch so, ja, jeder Meinung ist eine Meinung. Und was da ja das Problem ist, Wind weht nicht immer gleichmäßig, Sonne scheint nicht immer gleichmäßig, vor allen Dingen nicht in Aachen, da wären Regenkraftwerke eine super Sache. Und wir müssen das irgendwie ja zwischenspeichern, weil wir ja ein gleichmäßiges Stromnetz haben. Also wie gesagt, du willst ja konstant immer dein Elektroauto stecken und nicht dann, wenn halt, wenn Flaute ist und du steckst dein Elektroauto aus und in der Nachbarschaft geht halt das Licht aus weil da momentan nichts hintersteht. Dann könnte man so, wie man das heute mit Serverfarmen macht, also Elektrobatterie-Speicherfarmen aufbauen. Und dann benutzt man diese Akkus, die vielleicht nur noch 70% oder 60% Kapazität haben. Stationär stellt sie halt einfach irgendwo hin und speichert da Energie zwischen. Das ist auch keine ultimative Lösung. Ich finde das eher so ein Schalen, weil die werden ja nicht für die nächsten 10.000 Jahre dann mit der Kapazität weiter funktionieren. Also die werden ja immer schlechter und irgendwann sind sie dann total kaputt. Du kannst nur deren Nutzen damit immer weiter maximieren. Und wenn sie irgendwann dann quasi genug CO2, mir tut das schon weh, bevor ich es ausspreche, eingespart haben, kannst du dir es dann ja auch quasi leisten, sie dann wieder zu wirklich recyceln, also wieder alle Materialien auseinanderzunehmen und die wieder zu verwerten. Das ist ja auch heute schon möglich, aber mit einem hohen Energieaufwand. Und wenn wir aber das schaffen, dass wir unseren Strommix auf 100% erneuerbare umgehen, dann sagen wir mal so, kriegen wir das ja umsonst.
Ja, klar.
Das ist je länger
sie leben, desto eher geht ja die Bilanz Richtung Null, zumal wenn man sie dann auch noch zur Speicherung von potenziell ökologischem Strom nutzt.
Richtig, genau das ist der Punkt. Und wenn, speaking of Strom, ich muss mich da auch gerade schon mal entschuldigen bei allen vielleicht technisch angehauchten Menschen. Wahrscheinlich gibt mir sehr viel Mühe, dass ich da keine Terminologien durcheinander schmeiße. Muss ich sagen, ich habe auch ein bisschen Hintergrund mit hochvoltgetriebenen Fahrzeugen. Und da hat sich auch so ein Tonus eingestellt, dass man immer zu allem generell, was da durch die Gegend, an Elektronen durch die Gegend flitzt, Strom sagt, obwohl das ja eigentlich Blödsinn ist, wissenschaftlich gesehen. Deshalb bitte ich das mir nachzusehen, falls ich einmal zu viel...
Für mich ist das Strom, also ist das okay. Ich muss es ja auch noch verstehen.
Ja, aber das ist, wenn ich irgendwie mal sage, bei der Medizin passiert mir das wahrscheinlich, würde ich auch sagen, das ist mir ziemlich egal, was da für Blutkörperchen durch die Gegend, das ist alles das Gleiche. Ne? Aber für dich wäre das ja wahrscheinlich schon sträflicher.
Ja.
Speaking of Strom. Du hattest das eben ja schon mal angesagt, was passiert, wenn ich dann meine 50 Elektroautos alle einstecke und dann fliegt mir da der Hut vom Kopf. In meiner Zeit in der Industrie haben wir uns das auch mal zusammengelegt. Da hatte nämlich der Hersteller, bei dem ich da gearbeitet habe, sich auch gedacht, wir pushen ein bisschen das Strom, also das Schnellladenetz in Deutschland. Und dann dachte ich mir mal so, wo führt das denn eigentlich hin? Wir haben, wenn dann jeder mit seinem Elektroauto über die Autobahn kachelt und dann irgendwann mal anhalten will, aber gerne hätte, dass das Ding in 10 Minuten bis einer Viertelstunde wieder vollgeladen wäre und dann mit 200 kW laden möchte. Mhm. Was baust du denn dann an Autobahnraststätten,
ein kleines AKW,
dass du da mehr als ein Auto mit 200 kW laden kannst?
Ja, interessant. Ein großes Windrad.
Ja, Windrad wird halt schon wirklich schlecht, weil so große Dinger gibt es halt in Offshore-Windparks, aber die darf man ja auch nirgendwo aufs Land bauen, weil sich irgendeine Fledermaus gestört fühlt. Da bräuchte so halt wahrscheinlich schon eher eine Hochspannungsleitung, also so eine richtige Überlandtrasse, die dann da gerade einen Abzweiger macht. Und da ist genau ja der Punkt, wie kann ich mir so ein Stromnetz, das ist ja wie das Internet, Stromnetz, das ist ein großer Begriff, den wir uns ungerne genauer angucken, weil der Strom kommt ja aus der Steckdose, das ist wie das Internet. So, ne?
Ja, Hauptsache ist da.
In diesem Paper hier haben die eine sehr interessante Terminologie verwendet. Sie haben gesagt, das Stromnetz ist vergleichbar mit einem See, auf dem auf der einen Seite eine Reihe von Stromproduzenten Strom anleiten und auf der anderen Seite schepp ich halt was rein, raus. Also jeder, der was entnimmt, schleppt quasi Wasser aus dem See raus und auf der anderen Seite schmeißen die Erzeuger halt Wasser wieder rein, so dass du eben versuchst, dass du den Pegel in dem See immer gleich hältst. Das führt auch manchmal zu so Winkelzügen, dass wir zum Beispiel in Deutschland, wenn wir zu viel Strom produzieren, den verkaufen. als wir zumindest noch die AKWs hatten und so viel Strom überproduziert haben, da haben wir das zum Beispiel an die Österreicher verkauft. Dann haben wir den Österreichern, also die Deutschland hat, oder die deutschen Stromkonzerne haben Österreich dafür Geld bezahlt, dass die deutschen Strom abgenommen haben. Weil der See darf halt da nicht zu voll werden.
Ja, klar.
Weil die Netze, weil so kann sie dir vorstellen, an der deutschen Grenze hört das Stromnetz nicht aus. Das heißt, es hat Auswirkungen auf ganz Europa. Und deshalb muss man in ganz Europa sehen, dass man immer diesen Stand gleich hält. Je größer man das logischerweise macht, desto immuner ist man ja auch gegen Schwankungen, weil desto träger wird ja das System schließlich auch. Und es gibt verschiedene Kraftwerke, die halt unterschiedlich agil sind, was das angeht. Zum Beispiel so Kohlekraftwerke mögen das, wenn man sie immer gleichmäßig laufen lässt, auf einem Betriebspunkt, weil die werden effizienter und sauberer, ich mache gerade so Anführungsstriche, je heißer sie, also je heißer die Verbrennung funktioniert.
Ja, je heißer, desto reiner, ne?
Ja, und das strapaziert ja aber das Material. Und deshalb möchte ich das möglichst konstant alles, damit das wenig Verschleiß hat und schön konstant durchläuft. Das heißt aber ja wiederum, dass ich damit nicht wirklich gut Schwankungen ausgleichen kann. Erneuerbare Energien, Windpower, wenn Windpower da ist, dann kommt ein ziemlicher Peak rein. Wenn keiner da ist, kommt nichts nach. Da kann ich schlecht was mit abpuffern. Kraftwerke, die gut und flexibel einsetzbar sind, zum Beispiel so Gasverstromungsanlagen, die sind ein bisschen agiler, aber deshalb auch teurer zu unterhalten. Und deshalb werden die ungern benutzt. Aber das ist halt alles dann halt dafür zuständig, dass wir zu Stoßzeiten halt teureren Strom haben, weil wir halt wieder Kraftwerke hochfahren müssen oder welche dazuschalten müssen oder Strom einkaufen müssen aus anderen Ländern. So dass unser Strommix halt von Stunde zu Stunde
variiert.
Oh, irgendwie läuft es nicht so stimmlich heute. Aber insgesamt muss man ja sagen, dass wir ja, dass versucht wird, den Anteil der erneuerbaren Energien immer weiter hochzuschrauben in den nächsten Jahren und somit den Strommix immer CO2-neutraler zu gestalten. Auch wenn man jetzt wieder diskutieren darüber können, wie viel wir das überhaupt wollen, wegen angesprochenen Windrädern oder Solarparks oder was auch immer. Dieses Paper, also die Leute, die das gemacht haben, haben auf jeden Fall durch verschiedene Studien halt herausgefunden, dass es so ungefähr, so im Mittel, auch wieder auf die Zahlen aufpassen, zwischen 244 und 376 Gramm pro Kilowattstunde CO2 notwendig ist. Das ist momentan unser Strommix.
Mhm.
Aber mit den Klimazielen, die man sich immer mal wieder so setzt, wenn man daran glaubt, dass wir die alle immer on time erreichen, sinkt das dann dementsprechend auch über die nächsten Jahre. Was man halt bei einer Lifetime-Berechnung von so einem Elektroauto auch bedenken muss. Ja. Und wenn man sich zum Beispiel, wir haben da so einen netten Graph, so wochentags, also von montags bis sonntags mit den jeweiligen Stunden und dann halt die Lademöglichkeiten, haben dann halt geguckt, wie halt die Peaks über dem Tag aussehen, wann quasi unser Stromnetz besonders gefordert ist. Das ist, wenn Strom teuer ist oder der Strommix halt Richtung CO2-intensiv dann halt tendiert. Und dann sieht man halt eben ganz schön, morgens gibt es halt einen sehr großen Peak, wenn alle auf dem Weg halt zur Arbeit sind und da quasi die Leute aufstehen. Dann wird es vormittags halt wieder schlagartig weniger. Wenn wir wieder nach Hause wollen und wieder nach Hause ankommen und unsere Freizeitgestaltung machen, dann steigt das alles wieder an und fällt dann halt wieder gegen Abend wieder ab. Das heißt, wenn man ja eigentlich möglichst CO2-effizient oder auch eben kosteneffizient, ohne das Stromnetz noch weiter zu stressen, dass sein Auto laden wollen würde, müsste man das vormittags oder nachts tun.
Ja, sollte aber ja eigentlich möglich sein. Ich meine, nachts zu Hause und vormittags dann, wenn man eben auf der Arbeit ist und nicht gerade im Außendienst unterwegs ist.
Korrekt, das wäre dann halt der Lösungsansatz. Aber das muss man halt dann auch wissen. Und man müsste sich halt vor allen Dingen auch mal dazu rechnen. Und das weiß man auch, dass das ein bisschen schwieriger ist. Ach ja, noch ein Problem haben sie ja dann noch angegangen, was du eben auch schon mal angesprochen hast. Dass du hattest Angst, wenn deine ganzen Elektroautos in deiner Straße angeklemmt werden, dass dann, keine Ahnung, deine Kaffeemaschine ausfällt. Dass die Last, die halt auf das Stromnetz aufgeprägt wird, sinkt auch über die quasi die Nutzungsdauer des Fahrzeugs, weil wir da immer effizienter werden. Unsere Elektrogeräte, die wir sonst so noch haben, Heizung, Devices, die wir so angesteckt haben, Waschmaschinen oder Öfen, das wird alles effizienter, genauso wahrscheinlich wie die Elektroautos. So, dass man quasi über diese ganze Bestromung, was haben die dann sich ausgerechnet, wenn wir halt alle mit Elektroautos durch die Gegend fahren, dass wir wahrscheinlich im Gegensatz zu, also das haben sie dann halt fürs Jahr 2030 ausgerechnet, im Gegensatz zu jetzt einen Mehrbedarf haben von 1,3 Gigawatt. Wenn man sich aber anschaut, dass wir momentan so ungefähr bei 40 bis 50 Gigawatt liegen, die wir so an Leistung brauchen, finde ich das fast schon human.
Das stimmt.
Also, es ist signifikant, aber jetzt nicht, dass es einem die Plomben aus dem Zahn ziehen würde. Also finde ich so. Das
ja, das stimmt. Da hätte ich mir tatsächlich auch eigentlich mehr vorgestellt.
Und dann haben sie halt abschließend, sind sie halt dann auf den Trichter gekommen, das nochmal auszurechnen, was du halt durch dieses Lademanagement, das heißt, du guckst über die Tagesstunde an, wann ist es am effizientesten, mein Auto zu laden, da kannst du halt nochmal, ich vereinfache das jetzt einfach mal, ungefähr 100 Gramm CO2 pro Kilowattstunde sparen. Das finde ich schon nicht schlecht. Nur durch, dass da drauf ein bisschen geachtet wird, wann. Und nicht, dass du einfach irgendwie. Also wenn man da will, kann man da sicherlich noch einiges tun. Eigentlich blieb jetzt nur noch das Fazit über, was die Halter gemacht haben. Das ist ja das eigentlich, was alle hören wollen. Lohnt es sich jetzt eigentlich, ein Elektroauto zu fahren? Also CO2-technisch. Weil sie haben das hier darauf auch noch eingerechnet. Also im Gegensatz zu Verbrennungsautos wird ja nur das CO2 betrachtet und nicht die NOx-Emissionen oder Wasserentnahme bei Herstellung, Rohstoffaufwand. Weil sie sind jetzt halt ein Elektroauto stößt weniger Stickoxide aus als ein Verbrennungsmotor. Ende. Das ist, weil aus einem Elektroauto kommen halt keine raus und aus einem Verbrennungsauto kommen welche raus. Aber Rohstoffaufwand ist nicht von der Hand zu weisen, ist das Elektroauto schlechter als das Verbrennung. Aber das kann sich auch mit der Zeit ändern. Das müsste man ja, also je mehr Effort in der Entwicklung da reingesteckt wird, kann sich das ja auch ändern. Die Verbrennungsmotoren und Autos waren ja auch nicht immer so effizient herzustellen. Das ist ja auch,
ja, klar,
hat sich auch entwickelt.
Ja.
Wobei man dann auch den Verbrennungsautos quasi zugutehalten muss. Es wird ja auch viel daran geforscht. So, hier bei uns an der Uni gibt es das Projekt Tailor-Made Fuels from Biomass, Biokraftstoffe. Da ist ja auch noch Potenzial.
Ja, klar. Vor allem, wenn man auch bedenkt, wie sich allein der Wirkungsgrad ja von den Verbrennungsmotoren geändert hat. Wenn man bedenkt, habe ich was Falsches gesagt?
Ja, du hast da prinzipiell recht, dass sich der Wirkungsgrad verbessert hat. Wenn man sich das aber energetisch mal durchrechnet bei so einem Otto-Verbrennungskraftantrieb, wirst du an eine harte Grenze rennen, die einfach physikalischer Natur ist. Das heißt, du kannst dich auf den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln. Egal wie gut du als Ingenieur bist, du wirst diese Barriere nie durchbrechen. Das ist wie die Lichtgeschwindigkeit. Das ist physikalisch nicht möglich. Das liegt einfach an dem Verbrennungsprozess an sich, dass das thermodynamisch nicht anders möglich ist.
Ja, gut, das aber geht nicht. Was ich letztendlich meinte, war, dass ja zum Beispiel, wenn du irgendwie bei den ersten Autos dir das anguckst, die hatten dann irgendwie, keine Ahnung, gefühlt einen 10-Liter-Motor drin und hatten trotzdem nur 100 PS, jetzt überspitzt gesagt. Und wenn man das mit heutigen Motoren vergleicht...
Was glaubst du denn, in welcher Größenordnung dieser Wert denn liegt?
Welcher Wert jetzt genau?
Für den Wirkungsgrad, den du bei so einem Verbrennungsmotor erreichen kannst.
In Prozent jetzt, oder?
Ja, du kannst es gerne auch in einer anderen Zahl sagen, aber Birnen pro verkacktem Ferrari-Boxenstopp oder so bringt mir nicht viel.
Keine Ahnung, 30?
Ja, das ist gut.
Ich weiß, dass es erstaunlich gering ist.
Ja, da hast du recht. Also wir laufen jetzt sowas auf irgendwie 34 Richtung 35. Es kommt ja immer natürlich auf deinen Antriebsstangen so ein bisschen an. Aber da sind wir so ungefähr. Und viel besser, also du kannst da vielleicht 0,1% oder... Aber mehr wird das nicht. Es wird nicht 40% werden.
Ja.
Und da sind wir dann halt. Und das wird dann nicht sich ändern. Ja, ein letztes Wort dann noch, was sie dann letztendlich summa summarum da drauf gekommen sind. Bei so einem Kleinwagen und so einem Mittelklassewagen liegt die Einsparung, die du da so hast, über diese 13 Jahre. Regarding quasi die Verbesserung im Strommix, in der Herstellung, alle möglichen, was sie da also so betrachtet haben, hast du eine Einsparung von 28% CO2.
Bei einem Elektroauto jetzt?
Elektroauto gegenüber einem Benziner oder einem Diesel. Hm. Bei einem Oberklasse-Diesel, das war so der, also das, diese 28% war der minimalste Wert, den sie rausgefunden haben, bei irgendeiner Kombination.
Mhm.
Und die maximale, also gegenüber einem Oberklasse-Diesel, war quasi der größte Gap, da bist du bei 42%.
Das ist echt nicht schlecht.
So, und das waren halt jetzt die Best-Case-Abschätzungen. Könntest jetzt natürlich noch davon ausgehen, dass es auch noch Worst Case und noch ein paar Verbesserungen gibt, dann haben sie hier noch so verschiedene Zahlen sind, dass du es halt ein bisschen also quasi twerken kannst, tweaken an ein paar Stellen und da hast du dann auf die andere Seite dann quasi, wenn du nur Herstellung und Bestromung nur mit 100% Ökostrom, wie du das machst, haben sie einfach, das ist das, der ultimative Corner Case quasi, dann liegst du bei ungefähr 65-75% weniger CO2-Emissionen.
Ja gut, aber also wie du schon gesagt hast, das ist wahrscheinlich so optimal gerechnet, dass es unrealistisch ist.
Genau. Und dann hast du vor allem auf der anderen Seite, quasi wenn du jetzt davon ausgehst, dass wir diese besseren Biokraftstoffe noch haben, dann gehen wir halt runter auf bis zu 30%, also auch für diese Oberklasse Diesel nur ein Unterschied. Und das ist halt, also ich finde 42% finde ich schon eine starke Zahl, weniger, aber 28% Einsparung, it's something.
Ja, ja, genau.
Wir haben jetzt Zahlen, wir wollten Zahlen, wir haben jetzt Zahlen.
Genau, wir haben jetzt Zahlen.
Und ich 30% denke auch, sparen wir ein.
Ja, und
über 13 Jahre
wohl. Die Wahrheit liegt dann wahrscheinlich irgendwo dazwischen, weil ich meine, klar, bei den Berechnungen wurde natürlich bedacht, dass der Strommix ökologischer wird, idealerweise.
Doch, das wurde ja betrachtet.
Ja, genau. Das meine
ich. Das habe ich ja gesagt.
Genau,
ja,
das wurde betrachtet, aber sozusagen im Laufe der Zeit, wann, wie viel, ist ja letztendlich geraten, muss man ja sagen.
Richtig, ja, wir wissen ja auch nicht, ob es kommt oder wie es kommt. Genau. Keine Ahnung.
Ja. Ja, aber ja, fand ganz ich interessant. Gut. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass, also wie du schon gesagt hast, it's something, but ich bin mir nicht sicher. Also ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass es noch weniger ist, um ehrlich zu sein. Also der Unterschied zwischen Benzin bzw. Diesel und Elektroauto. Also ich hätte nicht gedacht, dass es doch so deutlich ist, auf die Zeit gesehen, dass das Elektroauto besser ist.
Ja, schlechte Nachrichten für die...
Schlechte Nachrichten für mich.
Wie man das schön sagt.
Nein, ich fahre ja keinen Diesel, aber ich mag echt die Motoren noch lieber. Ja.
Echt?
Ja.
Okay.
Ich meine, klar, also von Beschleunigung und so weiter. Und die Elektroautos sind schon auch cool, das muss ich auch zugeben. Aber so soundtechnisch, ja, da schlägt in mir einfach Benzin. Ich weiß, es ist unvernünftig ab und zu, aber aus einem emotionalen Standpunkt würde ich definitiv eher zum Benziner tendieren.
So, das ist ein wunderbares Ende, weil jetzt haben wir wieder eine persönliche Meinung, mit dem wir die ganzen wissenschaftlichen Betrachtungen wieder ad acta gelegt haben.
Genau, so sieht's aus.
Ja. Nee, ist doch egal, was da wissenschaftlich rauskommt, ich finde das besser.
Genau, das haben wir schon immer so gemacht, also bleibt's auch so. Nee.
Das ja, steht bin, so in der Bibel.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo da die Reise noch hinführt, vor allem infrastrukturtechnisch. Ich denke jetzt bei den Autos technisch, da sind wir schon auf einem guten Weg und das wird auch immer mehr und immer besser, sage ich mal, von der realen Umsetzbarkeit und so weiter. Aber was mich tatsächlich am meisten interessiert, ist inwiefern es in den nächsten Jahren möglich ist, die Infrastruktur so anzupassen, dass es wirklich alltagstauglich wird.
Ja.
Ich denke, das ist der Kasus Knacktus sozusagen aktuell.
Hast du eine gute Überleitung? Ich habe jetzt schon wirklich lange gequatscht.
Nee, eine gute Überleitung habe ich nicht.
Ja, dann machen wir den harten Cut.
Gut, dann machen wir einen harten Cut. Gut,
Meanwhile.
Meanwhile. Nee, ich habe echt keine Überleitung. Aber ich frage dich jetzt trotzdem einfach, wenn du das Wort Antibiotika hörst, woran denkst du da als erstes?
Multiresistente Keime.
Richtig, als wenn es abgesprochen wäre.
Nein, war es nicht. War's wirklich
es war, nicht. Es war wirklich nicht abgesprochen, aber ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Ich habe mein Paper jetzt umbenannt in Böses mit Bösem bekämpfen sozusagen, wobei es auch ein bisschen sehr plakativ ist.
Aber vielleicht hat mir das genau noch den Hint gegeben.
Wahrscheinlich. Der Originaltitel von dem Review Paper, was ich mir da rausgesucht habe, ist Exploring the Whole Standard Operating Procedure for Fake Therapy in Clinical Practice. So, das wichtigste Wort in diesem Titel ist eigentlich Fake Therapy. Das wird jetzt dir wahrscheinlich genauso wenig sagen wie den meisten Zuhörern.
Ich denke an Homöopathie.
Nee, es ist vollkommen in die falsche Richtung. Es ist hochwissenschaftlich tatsächlich.
Also, nein, hey, willst du damit sagen, Homöopathie ist nicht wissenschaftlich?
Habe ich nicht gesagt, aber ja. Das ist aus dem Journal of Translational Medicine von einem gewissen Herrn, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht, Celine Chui, glaube ich, und Co-Autoren. Der ist am Shanghai General Hospital und auch in der Medical School für Mikrobiologie der Pennsylvania State University. Und der hat direkt sozusagen, der erste Satz des Abstracts in dem Paper ist: We have entered the post-antibiotic era. Und das finde ich schon sehr bezeichnend, muss ich sagen.
Das ist ein hartes Statement auf jeden
Fall.
Genau,
ist ein sehr hartes Statement. Das Paper ist auch absolut aktuell, das ist jetzt aus dem November diesen Jahres. Und ich würde es noch nicht ganz so schwarz, sage ich mal, sehen, aber es ist wirklich so. Also wenn ich auch jetzt an den klinischen Alltag denke, da ist es schon so, dass es immer mehr Leute gibt, die eben da irgendwelche Bakterien rumkreuchen und Fläuchen haben, die wirklich gegen viele Sachen resistent sind. Man tendiert mittlerweile auch dazu, als neue Definition nicht mehr multiresistente, sondern sozusagen panresistente Keime zu benennen, weil die wirklich im Prinzip gegen so gut wie alle Antibiotika, die es gibt, resistent sind und nur noch ein, zwei Reserveantibiotika übrig bleiben. Und da ist wieder das Problem, dass einfach die meisten Patienten gerade im Krankenhaus sind halt logischerweise, weil sie im Krankenhaus sind, auch generell vom Gesundheitszustand nicht unbedingt die besten. Und viele Antibiotika, da muss man dann auf, was weiß ich noch, Leberwerte oder Nierenwerte achten. Und da kann man dann zum Teil auch diese Reserveantibiotika entweder gar nicht einsetzen oder nur in reduzierter Dosis. Deswegen ist es schon wirklich ein ubiquitäres Problem der Medizin.
Und das war aber ein schöner Ausdruck.
Ja, und letztendlich herrühren tut das ganze Problem ja dadurch, dass man früher mehr oder weniger sehr laissez-faire umgegangen ist mit der Antibiotika-Handhabung. Das war immer so.
So ähnlich wie Tic-Tacs.
Ja, genau. So ein Patient ist krank, hat eine laufende Nase, geben wir mal Antibiotika. Im schlimmsten Fall bringt es nichts, im besten Fall bringt es was.
Okay.
Und deswegen hat man einfach großzügig über alles, was irgendwie nach Keim aussah, einfach Antibiotika drüber gekippt oder dem Patienten gegeben. Mit eben dem Erfolg, dass die Bakterien immer resistenter werden. Und das Problem ist halt auch, dass diese Bakterien miteinander sozusagen kommunizieren können, weil die sind ja anders aufgebaut als unsere Zellen. Die haben einmal ihr eigenes Erbgut und können dann aber auch mit anderen Bakterien und Bakterienstämmen Informationen austauschen. Und das sind dann eben
bevor... Oh mein Gott, sie sind intelligent.
So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber... Aber ja, die hauptsächlich werden da eben Antibiotikaresistenzen ausgetauscht, logischerweise, weil ich meine, ganz klassisch Evolution, letztendlich überlebt der, der am besten angepasst ist. Und da der in Anführungszeichen natürliche Feind im menschlichen Körper das Antibiotikum ist, wird das dann eben letztendlich ausgetauscht. Und auch weiß man ja mittlerweile, dass gerade in der Massentierhaltung viele Antibiotika eingesetzt werden, die dann auch ihren Teil nochmal dazu hinzufügen, dass eben die Bakterien immer resistenter werden. Und jetzt ist es so, deswegen hatte ich auch den Titel genommen, Böses mit Bösem bekämpfen. Es gibt ja nicht nur Bakterien, sondern auch noch Viren und andere Erreger, aber hier geht es jetzt, sage ich mal, um Viren. Und zwar ganz spezielle Viren, nämlich sogenannte Phagen. Genauer genommen Bakteriophagen. Das sind letztendlich Viren, die nur Bakterien angreifen. Das sind, also wenn man die im menschlichen Körper hat, dann sind die für den menschlichen Körper mehr oder weniger egal. Also der Körper wird schon das Ganze abtöten, aber man würde keinerlei irgendwie Symptome zeigen, sondern die würden halt einfach abgetötet und aus dem Körper rausgeschafft. Aber uns schaden die auf jeden Fall schon mal nicht. Und da gab es dann eben gerade in der östlichen Welt, auch in der Sowjetunion und so weiter, schon früh Experimente mit diesen Bakteriophagen, dass man die eben einsetzt, um Bakterien damit zu bekämpfen. Das Problem war nur, dass zu dem Zeitpunkt schon die Antibiotika-Forschung so weit fortgeschritten war und auch mit Abstand viel, viel günstiger war, sodass das im Prinzip untergegangen ist, das Ganze. Also das ist, beziehungsweise in der Sowjetunion, beziehungsweise ehemaligen Sowjetunion, muss man ja sagen, wurde das Ganze noch weiter betrieben, aber die Studien da haben bei weitem nicht den Standard, wie sie, sage ich mal, jetzt in Europa und USA oder so haben. Aber dennoch haben die aktuell, dadurch, dass sie einfach immer ein bisschen weiter dran geforscht haben, den größten Wissensstand bezüglich Bakteriophagen und so weiter. Und jetzt ist es ja so, hat man eventuell durch die Presse auch mitbekommen, dass sich immer mehr Unternehmen ja auch aus der Antibiotika-Forschung zurückziehen. Das bedeutet...
Ja, das ist mir auch schon untergekommen.
Das bedeutet, die Hoffnung, dass man irgendwie neue Antibiotika gegen bisher resistente Keime findet, ist mittlerweile, würde ich fast sagen, nahezu null. Ich habe jetzt mal nachgeschaut gehabt, alle im Prinzip namhaften Pharmaunternehmen haben gesagt, sie haben es schon eingestellt oder werden es jetzt im nächsten Jahr einstellen. Also da gibt es eigentlich wirklich in meinen Augen kaum mehr Hoffnung, dass da irgendwas Sinnvolles bei rauskommt. Vor allem, sage ich mal, auch die großen und finanzstarken Pharmaunternehmen sind da mit dabei. Und deswegen finde ich diesen Ansatz mit diesen Phagen sehr interessant, weil letztendlich haben die gesagt, okay, kann man übrigens mal im Internet anschauen, diese Phagen, die sehen ganz lustig aus, weil also man kennt ja, sage ich mal, so ein Bild von einem Virus aus dem Elektronenmikroskop, das sind dann irgendwelche Kügelchen mit Stacheln und so weiter und im Prinzip sehen diese Bakteriophagen ähnlich aus, nur dass sie noch meistens so eine Art Strohhalm haben, mit dem sie dann an diesen Bakterien andocken und ihr Erbgut da rein drücken. Die sehen wirklich, sehr lustig aus. Und man will sich jetzt diese Bakteriophagen eben zunutze machen und sagt einfach, okay, wenn wir jetzt einen Patienten haben, wo wir den Namen des Bakteriums, das den Patienten krank macht, wissen, können wir dem ja einfach letztendlich Bakteriophagen geben. Diese Bakteriophagen greifen dann nur die Bakterien an. Und das Schöne, sage ich mal, ist auch, dass die Bakteriophagen diese Bakterien idealerweise, also es gibt unterschiedliche Arten, aber für die Therapie ideal sind sogenannte lytische Phagen, also sprich Phagen, die einfach nur auflösen, die Bakterien. Und dadurch, wenn man eben eine adäquate Menge von diesen Bakteriophagen in den Körper bringt, kann man relativ schnell und gezielt, weil die eben dann auch im Prinzip nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip einfach nur die Bakterien, die sie auch wirklich angreifen sollen, töten damit. Was auch praktisch ist, weil bei Antibiotika hat man auch öfters das Problem, dass die eben viele oder alle Bakterien platt machen und da unter anderem halt auch gute Bakterien bei uns im Darm oder ähnliches, was dann wieder zu erneuten Erkrankungen führen kann.
Ja, das ist mir auch schon mal untergekommen, dass das ein Problem ist. Aber die können tatsächlich ausschließen, dass die Viren sich das nicht dann doch anders überlegen und sagen, Menschenzellen finde ich doch eigentlich auch ganz cool.
Ja, also im Prinzip schon, weil also
im Prinzip, okay.
Ja, ich habe gelernt mittlerweile über das Studium in der Medizin gilt die Regel never say never.
Das ist eine weise Aussage.
Aber dadurch, dass die, also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass die sich so verändern können, zumal du ja letztendlich die im Labor unter kontrollierten Bedingungen züchtest und nur einmal dann einsetzt. Und die replizieren sich dann ja nicht unendlich weiter im Körper, weil die im Körper selber relativ schnell absterben.
Achso, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie stellst du sicher, dass die da sich nicht dann zu wohl fühlen?
Nee, genau. Die lösen letztendlich die Bakterien auf, vermehren sich dabei schon noch. Aber sobald im
Prinzip... Aber wenn die Bakterien dann weg ist, dann sterben die auch quasi, weil die keine Chance haben, sich zu vermehren.
Genau, so sieht's aus. Und letztendlich dieser Rüssel, mit dem die andocken, der bindet halt an spezielle Oberflächenproteine der Bakterien und die haben die menschlichen Zellen einfach nicht. Deswegen
sowas verstehe ich. Lego kann ich.
Genau, Lego kannst du und das können eben auch die Phagen sehr gut. Und so ist eben...
Die Dänen unter den Viren, okay.
Ja, genau. Und es gab jetzt eben schon diverse Tierversuche, wo das sehr erfolgreich war. In Russland und China, glaube ich, auch schon, sage ich mal, muss man wirklich eigentlich so sagen, so Experimente am Menschen, die aber alle erfolgreich waren, weil das waren alles keine wirklich kontrollierten Studien, sondern Therapieversuche in Ausnahmesituationen, wo der Patient sonst gestorben wäre, die dann aber gut ausgegangen sind. Und daher weiß man, dass es auch beim Menschen aktuell gut funktioniert. Und aus diesen wenigen Fällen, die mit Sicherheit nicht repräsentativ sind, aber die es eben aktuell gibt, ist es so, dass bisher auch keinerlei Nebenwirkungen sozusagen, die durch die Phagen kommen, entdeckt wurden. Es gibt halt das Problem, dass wenn die Erreger selber irgendwelche Toxine oder so bilden und generell, wenn du eine relativ hohe Bakterienlast einfach im Körper hast, dass durch die Abbauprodukte, wenn sich die eben auflösen, die Bakterien, da Nebenwirkungen entstehen, aber diese Phagen selber scheinen zumindest nach aktuellem Wissensstand keinerlei Nebenwirkungen auf den menschlichen Körper zu haben, was ja auch sehr praktisch ist. Nach
aktuellem Wissensstand.
Genau, und wo man allerdings halt noch weiter einfach forschen muss aktuell und vor allem auch standardisiert forschen sollte, ist zu schauen, inwiefern diese Phagen eben das menschliche Immunsystem aktivieren können. Weil man hat eben noch nicht so wirklich herausgefunden, inwiefern das Immunsystem mit diesen Phagen interagiert, weil sie eben nicht für den Menschen gefährlich sind, also nicht pathogen sind. Und man geht davon aus, dass sie vom Körper aber trotzdem relativ schnell abgetötet würden. Das bringt dann das Problem mit sich, dass je nachdem, wo sich die Bakterien befinden, es schwierig werden könnte, da die Phagen hinzubringen. Weil diese Phagen sind ja wesentlich größer als jetzt, sage ich mal, einfach nur ein Molekül eines Antibiotikums. Und deswegen unterliegen sie keiner Diffusion oder so im Gewebe und es gibt auch keine adäquaten Transportmechanismen, sondern du müsstest im Prinzip die Phagen direkt an den Ort des Geschehens bringen.
Kann also wenn du jetzt einen Entzündungsherd hast oder sowas, die quasi dann direkt da einbringen.
Genau, also bei manchen Sachen ist es relativ einfach. Also wenn du zum Beispiel jetzt Bakterien eben in der Blutbahn hast, dann kannst du denen die Phagen einfach halt intravenös zum Beispiel geben. Wenn du eine Infektion auf der Haut hast, dann könntest du es in Form von einer Salbe oder einem Puder oder so einfach draufbringen. Wenn du es irgendwie in der Lunge hast, kannst du es theoretisch inhalieren und hast dann eben deine Bakteriophagen genau da, wo du es haben willst. Aber wenn du eben zum Beispiel was im Gastrointestinaltrakt hast oder so, da könnte es schon schwieriger werden, weil die logischerweise nicht resistent sind gegen die Magensäure und du dann irgendwie einen Weg finden müsstest, eine ausreichende Menge dieser Phagen letztendlich irgendwie über den Magen hinaus in den Darm zu bringen, ohne dass die da aufgelöst werden.
Drug Delivery, da gibt es ja auch ziemlich große Forschungszweige.
Ja, genau. Also ich bin mir sicher, dass da die Pharmaindustrie Wege finden wird, aber aktuell ist es eben so, dass für die Forschung sozusagen der Funktion und so weiter von den Phagen nicht alle Gebiete direkt zugänglich sind, sagen wir mal so. Und dazu kommt noch, dass es nie wahrscheinlich eine Therapie werden würde für die Akutbehandlung. Also wenn du einen Patienten irgendwie in der Notaufnahme hast, der septisch ist, also der Hochfieber hat und bei dem diese bakterielle Infektion schon sehr weit fortgeschritten ist, dann kannst du den wahrscheinlich nicht direkt mit Phagen therapieren, weil du nicht weißt, was für ein Bakterium eben in dem drin ist. Und du müsstest dann als erstes eben anhand einer Kultur erforschen, was das für Bakterien sind. Das dauert in der Regel, sage ich mal, so 2 bis 3 Tage aktuell, bis du da weißt, wie letztendlich das Bakterium heißt, damit du auch entsprechende Phagen dann reinkippen kannst. Weil, wie gesagt, die sind halt sehr spezifisch, was einerseits gut ist. Für die Akuttherapie brauchst du aber halt was, was breit sozusagen alles platt macht. Sodass man, dass es dafür eben keine wirkliche Lösung wäre. Zumal es eben auch so ist, dass man aktuell noch nicht für alle Bakterienstämme und Typen eben entsprechende Phagen hat. Also man müsste im Prinzip erstmal eine Art Bibliothek anlegen, wo man für jedes Bakterium, was es so gibt und mit den entsprechenden Oberflächenproteinen
eine passende Phage
hat. Genau, eine passende Phage letztendlich konstruiert. Ja, es ist kompliziert, aber hochspannend, finde ich.
Und ja, vor allen Dingen anscheinend scheint da ja auch noch ziemlich viel Raum zu sein, was halt ja, dann eben die Bestimmung von den Bakterien angeht.
Genau, und also da ist definitiv noch großes Forschungspotenzial. Und bei der Herstellung von den Phagen müsste man eben darauf achten, dass die keine, also dass Bakteriophagen koppeln ja wie gesagt an die Bakterien an und injizieren dann ihr Erbgut in diese Bakterien rein. Das dient natürlich einmal zur eigenen Replikation, also zur eigenen Vervielfältigung, aber da muss man dann eben auch sicherstellen, dass das Genom, was letztendlich diese Phage trägt, dass das wirklich sicher ist und nicht irgendwie da auch ein Genabschnitt dabei ist, der zum Beispiel ein Toxin oder irgendwas bilden könnte, was dann dem Menschen wieder schadet. Also man muss dann...
Ah, ich hatte jetzt gleich an Mutationen gedacht, aber das stimmt. Das ist aber ja auch noch ein guter Punkt.
Genau, also man muss im Prinzip...
Könnte man da nicht verschiedene Phagen-Cocktails zusammenstellen, wenn man ein bisschen größeres Breitband haben möchte?
Das ist irgendwie genau die beliebtesten... Das ist genau das, was die sogar empfehlen, dass man nicht eine einzige Phage nimmt, sondern einen Phagen-Cocktail, der sozusagen, was ich, die 10 häufigsten Oberflächenproteine dieses Bakterienstammes haben, damit man auf jeden Fall auch da
irgendwas schon mal
eine erwischt. Wirkung hat, genau.
Okay, ja.
Und genau, was auch noch, sag ich mal, in Anführungszeichen halb ein Problem ist, ist halt die Lagerung von den Phagen. Dadurch, dass es Mikroorganismen sind, sind die relativ anfällig auf Umwelteinflüsse. Also die müssten halt bei einem Körper-pH-Wert gelagert werden, was bedeutet zwischen 7,35 und 7,45. Und sie dürfen halt nicht gefroren werden, beziehungsweise wahrscheinlich Schockfrosten wird schon gehen, aber das ist dann wieder für den Transport schlecht. Aber sie dürfen auch nicht Temperaturen über 37 Grad ausgesetzt werden, weil sonst die Proteine halt kaputt gehen. Also deswegen
wird das klingt stressig.
Ja, genau. Also da muss man auf jeden Fall gut drauf achten bei dem Transport und der Verarbeitung, dass da eben die Rahmenbedingungen eingehalten werden. Und letztendlich bleibt es spannend, was die da machen. Und was sie auch direkt von Anfang an gesagt haben, ist, dass es halt wichtig ist, dass man, was man ja letztendlich bei den Antibiotika versäumt hat, dass man von Anfang an schaut, dass wenn Bakterien, die eben Resistenzen haben gegen Phagen, dass man das direkt dann auch mit aufnimmt und katalogisiert, dass man eben immer weiß sozusagen, was für Bakterienstämme gibt es und was für Resistenzen oder Sensitivitäten gibt es, sodass man da nicht wie bei Antibiotika erst irgendwie Resistenzen mitbekommt, wenn es schon letztendlich zu spät ist.
Das klingt aber ja nach einer schlauen Idee eigentlich. Das, genau. Also, dass man das eigentlich auch bei den Antibiotikern schon so hätte machen sollen.
Ja, das war halt einfach, eigentlich muss man sagen, pure Ignoranz.
Es ist immer eine Mischung aus Ignoranz und Arroganz.
Ja, und was auch noch sehr interessant war in diesem Review-Paper, war, dass es bei den Resistenzen gegenüber Phagen, die man bisher entdeckt hat, oder wenn Bakterien eben Resistenzen gegen diese Phagen entwickelt haben, dass man gesehen hat, dass es anscheinend, sage ich mal jetzt grob gesagt, so ist, dass der zusätzliche Speicher, den die Bakterien nutzen für Antibiotikaresistenzen und Phagenresistenzen und so weiter, dass der nicht unlimitiert ist sozusagen. Weil man hat nämlich beobachtet, dass Phagen, die jetzt gegen so gut wie alle Antibiotikaresistenz sind und die dann eine Phagenresistenz ausgebildet haben, dass die darin dann wieder letztendlich Resistenzen gegen Antibiotika verloren haben. Sodass es letztendlich auch in dem Aspekt interessant ist, zu monitoren, welche Phagenresistenzen vorliegen, weil es anscheinend so ist, dass wenn ein Bakterium dann eine Phagenresistenz entwickelt, es sozusagen eine Antibiotikaresistenz im Erbgut überschreiben muss und die dadurch wegfällt. Sodass man selbst bei einer fehlgeschlagenen Phagentherapie eventuell dann doch wieder ein Antibiotikum versuchen könnte.
Oh. Also ihr Mediziner, ihr macht ja schon irgendwie, das hat schon was mit Krieg irgendwie, so Grabenkämpfe, 2 Meter ja. Zurück, wieder 2 Meter zurück, 2 Meter nach vorne, 2 Meter zurück.
Genau, also so ungefähr ist es ja letztendlich auch. Idealerweise ist es natürlich so, dass direkt die erste Therapie die passende ist und danach ist es gut. Dadurch, dass eben diese Phagen sehr gezielt gegen diese Bakterien vorgeht, hast du auch wesentlich schneller zum Teil Symptomfreiheit bei den Patienten. Aber es bleibt auf jeden Fall ein hochspannendes Thema und ich bin auch gespannt, was da bei der Forschung noch weiter rauskommt. Weil dadurch, dass es wie gesagt keine Aussicht auf Besserung der Antibiotikaresistenzenlage gibt, wird, denke ich, das in nicht allzu ferner Zukunft ein probates Mittel sein. Problematisch ist halt, also ich weiß es jetzt nur, wie es in Deutschland ist, dass sowohl die Phagentherapie als auch die Forschung gesetzlich aktuell nicht möglich ist. Da müsste also, damit es in Deutschland so weit kommt, müsste es erstmal noch Gesetzesänderungen geben, weil du letztendlich ja mit aktiven Erregern hantierst und sozusagen mutwillig einen Menschen infizierst.
Es ist wie immer in Deutschland. Ich spreche da jetzt auch auf autonomes Fahren drauf an. Es genau. Also, geht auch überall, nur nicht hier. Ich meine,
Gesetze sind manchmal gut, manchmal aber auch einfach nur Steine im Weg. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Sowohl
die Forschung als auch die innovationshemmend.
Ja, genau.
Würde ich fast schon sagen.
Genau. Na, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was daraus wird und wann sozusagen es das erste Mal Standard wird, dass man diese Phagen nutzt als Therapie bei bakteriellen Infektionen.
Hört sich auf jeden Fall wirklich spannend an.
Ja, es bleibt interessant. Der Krieg ist nicht zu Ende.
Wird er wahrscheinlich nie sein. Ja, wahrscheinlich das ist doch so ein bisschen der Punkt an der Natur, dass das immer so ein für und wieder, hin und her, Hick und Hack, wie auch immer.
Letztendlich wie bei Hacker- und Computerviren, sobald es eine neue Verteidigung gibt, gibt es einen neuen Angriff und umgekehrt.
Ja, ja, stimmt, das kann man sehr gut vergleichen, ja. Cool, also das war dein erstes Thema.
Genau, das war mein
Böses erstes Thema. Böses mit Bösem bekämpfen. Böses mit Wobei, dann sind die Phagen ja gar nicht böse.
Nee, aber es sind letztendlich Viren und Viren sind ja prinzipiell auch böse.
Denkt euch einen neuen Namen dafür aus. Was anderes als Virus.
Genau.
Branding. Rebranding hilft alles. Frag mal in Amerika nach.
Ja, genau.
Ja. Ja, ich habe jetzt ja als zweites eigentlich mal was Leichteres. Jetzt nicht wieder so ein langes, ausschweifendes Thema, sondern eigentlich wollte ich dir ja jetzt auch mal was aus meinem Alltag erzählen. Manchmal passieren einem ja so Dinge, wo du denkst so, wo steckt Guido Kanz eigentlich? Hüpft der jetzt hier im Glas der nächsten Blume raus und sagt, willkommen bei Verstehen Sie Spaß oder sowas?
Ich habe aber auch das Gefühl, solche Situationen passieren dir überdurchschnittlich oft.
Echt schön, dass du das sagst. Mir kommt das nämlich auch so vor.
Ja, irgendwie.
Vielleicht ziehe ich das einfach magisch an.
Scheiße an. Muss man einfach so
danke,
sagen.
Danke, danke.
Bitte, bitte.
Ist ja schön. Dann passiert das jemandem anders nicht. So muss man das sehen.
Nee, also bei mir ist lange sowas nicht mehr passiert. Aber ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Ich habe es genannt, also so als Überschrift, Passierschein A38. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber das war mal aus einem Asterix-Film. Da sind Asterix und Obelix, mussten einen Passierschein sich angeln und mussten durch so ein römisches Bürokratenamt rennen und sich immer irgendwelche Formulare hören.
Das waren immer Schein sowieso in der Etage und dann Schein sowieso in der anderen Etage. Was war das nochmal? War das Asterix und Obelix?
Ich weiß jetzt auch nicht mehr aktuell, aus welchem Film das war, aber ich kann mich an diese Szene einfach erinnern, dass ich das so bezeichnend fand, und das kommt mir eigentlich auch immer wenn man so im Bürokratie-Irrsinn festhängt, dann kommt mir das genau so vor. So genau, als wäre das so gewesen.
Ja.
Also ja, ich weiß nicht, wie das bei euch so an der Uni läuft oder generell an den Krankenhäusern oder wie auch immer. Aber ich kann das eigentlich nur so, wir bezahlen immer mit unserer Schließkarte beziehungsweise mit unserem Studentenausweis in der Mensa. Und die haben seit kurzem, kannst du dir sogenanntes Autoload freischalten. Das heißt, wenn dein Guthaben auf der Karte erschöpft ist, kannst du einfach an der Kasse sagen, ich möchte bitte aufwerten, und dann wird dann quasi Lastschriftauftrag von 10 Euro angefordert und dann hast du wieder quasi Geld drauf und musst dich um nichts mehr kümmern.
Bitte.
Ja, so quasi, nur halt, das Geld dann da drauf ist.
Ja.
Eigentlich eine tolle Sache, macht es sehr angenehm, habe ich natürlich gemacht. Und es begab sich seinerzeit, dass ich halt freitags mit einer Freundin in der Mensa war, weil es Germknödel gab. Und den wollten wir uns da mal schnabulieren quasi.
Kann man die bei euch essen?
Wir hatten uns... Bitte was?
Kann man die bei euch essen, Germknödel?
Ja, das sind eine der wenigen Gerichte freitags, diese Süßspeisen, die es da gibt, die kann man tatsächlich wirklich essen.
Also, weil ich habe die Erfahrung gemacht, generell bisher in Mensen, dass Germknödel sind zwar prinzipiell okay und essbar, aber der Boden von denen hat meistens sowas von Gipskartonplatten.
Achso, echt? Nö. Mhm,
das sind bei mir irgendwie immer am Boden festgebacken. Das ist immer eine steinharte Bodenplatte.
Ah, okay.
Na, egal.
Dann muss ich das mal, weil eigentlich bin ich immer am Rumhetzen über unsere Mensa, weil in der Industrie waren die Kantinen immer wirklich, das war wirklich ordentliches Essen, und hier in der Uni-Mensa, die, sagen wir mal, hängt ein bisschen hinterher. Die hat noch ein bisschen Potenzial. Also, ich nenne es Potenzial.
Also bei mir die Uni-Mensa am Klinikum rechts der Isar, kannst du auch vollkommen in der Pfeife rauchen. Jetzt da in Straubing, wo ich gerade bin, die ist super. Aber hier in München, die Horror.
Ich erkenne einen Trend.
Ja.
Also, es begab sich seinerzeit, wir haben Germknödel geholt und standen schon an der Kasse mit besagtem Germknödel. Ich wollte bezahlen, händige meinen Studentenausweis / meine Mensa-Karte aus. Die Frau legt das auf dieses NFC-Lesegerät und es erscheint nur Karte gesperrt. Ich so, ja, klasse, was haben wir denn jetzt? Die Frau, ja, kein Problem, da müssen Sie runter in die Informationen gehen und die freischalten. Zitat, das passiert schon mal.
Ja, ich so, ja, ist ja kein Problem. Meine Freundin war ja noch da. Die kann ja gerade für mich bezahlen, weil dann können wir erstmal noch den noch warmen Germknödel essen. Und dann kann ich auf dem Rückweg, wenn wir wieder rausgehen, unten an der Information vorbeigehen. Daraufhin wurde ich voller Unverständnis angeschaut. Das ginge überhaupt gar nicht, weil man wüsste ja nicht, ob ich jetzt tatsächlich Student wäre. Weil ich habe ja einfach nur aus Witz einen Studentenausweis oder sowas. Das müsste ich sofort machen und dann könnte ich ja wiederkommen. Das würde auch gar nicht so lange dauern, sprach sie. Also ich mit so einer Krawatte, und jeder, der mich kennt, weiß, was das heißt, runter zur in besagten Information. Die Frau tippt da auf ihrem Computer rum und sagt mir dann, ja, ihre Bank hat ihr Lastschriftmandat zurückgenommen bei der letzten, der letzten Überweisung. Ja, ich habe das nicht widerrufen. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Und da meinte sie, ja, das ist ja absolut kein Problem. Dann schalten wir das hier wieder frei. Das machen wir nur, falls das mal gestohlen wird oder sowas. Ich so, ja, ist alles wunderbar. Bitte schalten Sie es wieder frei. Ich möchte meinen Germknödel haben.
Ich habe Hunger.
Die Frau, ja, ich habe das jetzt wieder freigeschalten. Das kostet dann die 10 Euro, die noch ausstehen, plus 5 Euro Bearbeitungsgebühr. Da denke ich mir auch wieder so, erstmal, ja klar, ich habe sonst nichts anderes zu tun. Aber den sauren Apfel habe ich dann halt noch gebissen quasi. Hab das dann bezahlt und als sie das dann freigeschaltet hat, hat sie mir dann eröffnet, ja, das ist aber wahrscheinlich erst Montag wieder freigeschalten, weil es ist ja heute schon Freitagmittag. Und das IT-Center schaltet alle Karten, alle Studentenausweise nur montags frei. Wo ich mir denke, ach, was machen die? Haben die dann Praktikanten sitzen, der jeden Montag dann da sitzt und die alle manuell, weiß ich was, einscannt? Ich weiß nicht. Normalerweise müsste doch so ein System das alleine können.
So traurig es sein mag, ich wette mit dir, genau so ist es.
Ich befürchte es auch. IT, EDV in einem öffentlichen... in öffentlicher Hand, das kann schon gar nichts sein. Ja, ja. Aber ja, ich erstmal Gestirn gerunzelt, also ja, ich so, wie kriege ich jetzt meinen Germknödel? Sie, ja, kein Problem, Sie können ja, Achtung, das ist sehr kritisch, eine Studierendengastkarte. Man kann bei uns eine Gastkarte und eine Studierendengastkarte erhalten. Die Gastkarte ist halt, wenn, weiß ich was, was machen Rentner, machen das öfter, weil sie, wenn die nicht mehr für sich selber alleine kochen wollen und nicht ein teures Restaurant besuchen wollen, dann gehen die in die Mensa, weil prinzipiell kann man da essen gehen.
Ja.
Also, ne?
Ja, ja, klar.
Und dann kannst du dir halt eine Gastkarte, oder wenn du halt von einer anderen Firma bist, dann gehst du halt einfach da auch in die Mensa. Aber dann bist du ja kein Student, also kriegst die Uni bezahlt ja nicht dann deinen Essensrabatt, sondern dann kriegst du eine Gästekarte und musst halt den vollen Preis bezahlen. Aber ich bin ja Student, also bekomme ich die Studierendengastkarte. Die ist dafür gedacht, wenn man zum Beispiel Erasmus-Studenten hat oder aus Studenten von anderen Hochschulen, dass die ja keine Blue Card, so heißt man es, der Studentenausweis haben, die dann da trotzdem günstig essen gehen können. Ich also diesen Studierendengastausweis bekomme, da musste ich nochmal 5 Euro Pfand für bezahlen. Und den kriege ich ja dann aber wieder. Dann habe ich dann noch Geld drauf aufgeladen, weil ich wollte ja meinen Germknödel haben. Gesagt, getan. Das hat aber irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde gedauert. Ich dann wieder hochgelaufen, will mit dieser tollen Studierenden-Gastkarte bezahlen. Die Frau guckt mich nur an. Ja, das, dann muss ich in den normalen Preis aber berechnen. Ich weiß ja jetzt immer noch nicht, ob Sie Student sind. In diesem Moment, wenn ich hungrig an einer Kasse stehe und das zweite Mal irgendwie wie bei Verstehen Sie Spaß verarscht werde oder mich so fühle, habe ich wirklich kurz mit mir gerungen, ob ich der Frau den Germknödel nicht einfach ins Gesicht werfen soll. Aber ich konnte mich nochmal zurückhalten. Habe dann aber so lange da rumgezetert und rumgeterzt, bis das dann alles irgendwie dann doch möglich war und sie das nur auf Kulanz mich hat, mir gütigerweise den Studentenpreis
berechnet. Mensch, ist das eine nette Frau gewesen.
Ja, ne, so großzügig. 5 Minuten fragwürdige Macht. Aber der war dann halt auch schon kalt. Ja, aber ich habe gedacht, dann hat sich das ja alles erledigt. Montag sind wir dann ja wieder in die Mensa gegangen. Ich stand wieder an der Kasse, versuche meinen Studentenausweis zu bezahlen, weil war ja Montag, sollte ja wieder alles funktionieren. Karte gesperrt.
Ach, wie schön.
Die Frau an der Kasse, ja, das ist kein Problem, die müssen Sie jetzt, da müssen Sie runter zur Information gehen. Ich so, da war ich Freitag schon. Ach ja, dann müssen Sie den nur noch mal jetzt hier an den Aufwärterautomaten halten, dann ist die wieder freigeschalten. Ich so, ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Er hat gesagt, die soll schön. In dem Moment springt die Kassiererin auf, nimmt meinen Studenten aus, also rennt zu dem Aufwärterautomat, steckt den an den Aufwärterautomat, kommt zurück und sagt, stimmt, funktioniert nicht. ich so, ja, ist kein Problem. Ich habe ja noch eine Studierendengastkarte. Ja, dann muss ich Ihnen aber den vollen Preis berechnen. Ich weiß ja nicht, ob Sie Student sind. Ich so, ist das wirklich Ihr Ernst? Meinen Sie das jetzt wirklich ernst? Die Frau war aber ein bisschen nachgiebiger, weil hinter mir hat sich dann schon wieder eine Schlange aufgebaut. Und so, ich kann ja auch nichts dafür. Ich so, ich auch nicht. Und dann hat man mir wieder gnädigerweise den Studententarif gewährt, fast schon. Und dann bin ich danach wieder mit der Karte runtergestiefelt zu besagter Information. Ich so, ich war Freitag hier, hab ihr die Geschichte erklärt. Die ist immer noch nicht freigeschaltet. Die Frau so, ja, das ist komisch, aber das kann schon mal passieren. Sie können jetzt noch mal eine Woche warten. Dann bis nächsten Monat, Montag, dann ist das ja dann freigeschaltet. Ich so, das kann jetzt nicht Ihr Ernst sein, oder? Soll ich mich jetzt eine Woche lang mit den Mensafrauen jedes Mal diskutieren, ob eine Studierendengastkarte mich zum Erwerb eines Studentengerichts berechtigt? Und der, also man muss dazu dann sagen, das ist der offizielle Prozess des Studentenwerkes in Aachen. Dann riet mir die Frau, sie können sich ja eine Studentenbescheinigung ausdrucken. Das heißt, der offizielle Prozess einer Kartenreaktivierung an der RWTH Aachen ist, man wartet darauf, bis das IT-Center einmal in der Woche alle Karten wieder freischaltet. In der Zwischenzeit nimmt man eine Studierendengastkarte und läuft mit einer ausgedruckten Studierendenbescheinigung rum. Und legt alles drei bei der Mensafrau vor, damit man ein Essen erhält.
Ja.
Ja.
Das ist doch einer technischen Hochschule. Technischen Hoch.
Richtig, das ist das Ironische. Vor allen Dingen, weil da ja immer so viel Wert auf den Elitestatus der technischen Hochschule gelegt wird, der mich mittlerweile einfach nur noch ankotzt. Aber gut. Nicht über die Alma Mater hetzen. Dann ja, war die drauf folgende Woche Montag. Wir sind ja noch nicht am Ende. Ich wollte wieder mein Mensa-Essen lösen. Karte, also zurück. Diesmal habe ich mir gedacht, gehst du erstmal gucken, ob die Karte funktioniert. Nicht, dass das wieder so eine Diskussion gibt.
Herr Stanitzer lernt immer dazu.
Ja. Ne? Man bildet mich ja auch aus. Ging natürlich nicht. Ich wieder zur Information. Ich so, das kann ja nicht sein. Wollen Sie mich hier verarschen? Die Frau dann so, nö, keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Sie können ja auch einfach eine neue Blue Card kaufen.
Ja, genau.
Das habe ich mir auch gedacht. Also, Prozess. Solange warten mit einer Studierendenbescheinigung, einer Gastkarte und einem Studentenausweis rumrennen, bis man keinen Bock mehr hat und dann für 10 Euro einen neuen Studentenausweis kaufen, weil die es nicht schaffen. Die Karte wieder freizuschalten. Ich habe sie dann dazu beknien können, nochmal in ihrem System nachzuschauen, was für ein Problem vorliegt. Dann tippte sie darauf hin und sagte, oh, ich glaube, ich habe vergessen, einen Haken zu setzen. Jetzt können Sie nochmal versuchen.
Nein.
Dann hat es funktioniert.
Nein, nicht mehr als...
Doch.
Nein. Oh mein
Gott. Ich bin der festen Überzeugung, die Frau wollte mich einfach nur dazu... Wahrscheinlich haben die ihre Quote an neu verkauften Studierendenausweisen noch nicht erfüllt oder so.
Oh Gott.
Ja, willkommen an einer elitetechnischen Hochschule.
Ja, aber du hast auch wirklich ein Händchen für sowas. Naja, aber Hauptsache, du musst jetzt nicht mehr hungern oder Diskussionen führen.
Oh.
Eieiei.
Ja, Geschichten aus meinem Leben.
Mhm.
Aber ich beschwerte mich nicht.
Bringt ja vor allem auch nichts.
Nee, ich trage das mit Fassung.
Mhm. Dein Hirnaneurysma pulsiert und wächst mit jedem Mal und irgendwann macht Puff und du bist tot.
Ein Problem weniger.
Genau. So, und wo wir schon beim Thema Tod sind.
Gut.
Gute Überleitung, gute das war, Überleitung.
War sogar ungewollt, dass ich jetzt darauf angespielt habe, aber es passt ganz gut. Ja, also das Zweite, was ich vorbereitet habe, ist gar kein Paper oder Ähnliches, sondern ist auch wesentlich kürzer als das Erste. Aber ich fand es sehr interessant. Das ist nämlich einfach nur ein Artikel aus der Zeitschrift bzw. von der Website New Scientist. Und ja, wie fange ich an? Wenn man Lebensmittel hat, dann tut man die in den Kühlschrank. Der Sinn dahinter.
Echt? Ja. Das erklärt vieles.
Der Sinn dahinter ist ja, dadurch, dass es im Kühlschrank kalt ist, sind die ganzen biochemischen Prozesse, die in so ein Obst, Gemüse, was weiß ich, vor sich hinlaufen, dass die einfach verlangsamt werden und dadurch das Ganze nicht so schnell schlecht wird. So. Gleiches haben jetzt auch Forscher an der University of Maryland probiert, mehr oder weniger mit Menschen.
Ich würde gerade sagen, ich hatte gerade überlegt, das heißt, wenn ich länger jung bleiben will, dann lasse ich bei mir in der Wohnung einfach die Heizung aus, oder wie?
Ja, du bist ja sowieso immer in kalten Umgebungen und fühlst dich da wohl. Du musst steinalt werden bei den Temperaturen, bei denen du lebst.
Ja, das ist nur quasi die Korrektur wieder zu dem ständigen sich aufgerege über irgendwelchen Schrott. Wie Mensa zum Beispiel oder das Studierendenwerk.
Ja, nee, und zwar ist es so, dass letztendlich ja das, was gerade in Notfallsituationen oder bei hohen Blutverlusten problematisch ist, ist ja einfach, dass das Gewebe, vornehmlich das Gehirn, nicht mehr ausreichend durchblutet wird und dadurch eben auch nicht mehr genug Sauerstoff bekommt und dann eben stirbt. Jetzt ist es so, dass die verschiedenen Gewebe sehr unterschiedliche sogenannte Ischämiezeiten haben, also Zeiten, die sie ohne adäquate Blutversorgung überleben können. Das ist zum Beispiel, wenn du eine Niere hast oder so, wenn die bei Körpertemperatur gelagert wird oder im Körper ist und dann abgebunden wird, sage ich mal, hast du ungefähr so ja, 20 bis allerhöchstens 30 Minuten, bis da letztendlich Schäden im Gewebe entstehen.
Bevor das ist nicht viel, wenn man das transplantieren will.
Jetzt kommt aber der Kasus Knactus. Wenn du das Ganze in Eiswasser schmeißt, dann verlängert sich das. Dann hast du so, ich weiß jetzt nicht genau, wie es war, ich glaube 6 bis 8 Stunden oder so. Auf jeden Fall.
Oh, das ist schon massiv.
Genau, also wesentlich, wesentlich länger. Einfach dadurch, dass du halt durch das Kühlen im Prinzip die ganzen Stoffwechselvorgänge, die da vor sich gehen, nahezu null runterfährst. Und das Gehirn ist halt als unser Rechencomputer, sage ich mal, halt am empfindlichsten, was Minderdurchblutung angeht. Und deswegen ist es beim Gehirn schon so, dass nach ungefähr 5 Minuten irreversible Schäden entstehen, sobald du da die Sauerstoff- bzw. Blutzufuhr abklemmst. Und da hat jetzt ein gewisser Herr Samuel Tisherman, der Chirurg an der University of Maryland ist und da eben in der Klinik arbeitet, der hat jetzt das Ganze mal versucht, am Menschen umzusetzen. Also es gibt es auch schon aktuell, dass man bei gerade Patienten, die irgendwie Herzinfarkte oder so hatten, dass man die kühlt, allerdings immer so auf so eine relativ moderate Hypothermie von, sage ich mal, so 32, 33 Grad. Weil das Problem ist nämlich, wenn du weiter runter gehst, dann wird irgendwann das Blut einfach zu dickflüssig und kommt dann auch nicht mehr ins Gewebe.
Okay, das klingt logisch.
Genau, und er hat jetzt eine Technik nicht erfunden, aber aus bisher nur Tierversuchen abgeleitet. Die nennt sich Emergency Preservation and Resuscitation. Also letztendlich Haltbarmachung im Notfall. Und da ist es so, dass er eine sehr, sehr kleine Gruppe nur an Patienten nimmt, weil ich meine, das ist definitiv etwas nicht Ungefährliches, was die machen. Und zwar Voraussetzung, dass man bei denen diese Konservierungsmethode durchführt, ist, dass die ein akutes Trauma haben, zum Beispiel durch eine Schusswunde oder irgendwie Stichwunden, mindestens die Hälfte ihres Blutvolumens verloren haben müssen, müssen einen Herzstillstand erlitten haben und dürfen nur noch eine maximale Überlebenswahrscheinlichkeit von 5% haben.
Also quasi schon scheintot.
Genau, also im
Prinzip. So als letzten Strick.
Genau, also im Prinzip die, die nur noch ins Krankenhaus gebracht werden und dann da sterben. Die qualifizieren sich letztendlich für dieses Verfahren. Und zwar wird bei denen letztendlich das gesamte restliche Blut abgelassen, durch 10 bis 15 Grad kalte Kochsalzlösung ersetzt und der ganze Körper eben auf diese 10 bis 15 Grad runtergekühlt.
Eieiei.
Ja, und dadurch, dass du eben das Blut rausholst, was letztendlich ja zu dickflüssig wird bei diesen niedrigen Temperaturen, und dadurch, dass du diese kalte Flüssigkeit in den Körper bringst, kannst du den Körper halt sehr, sehr schnell runterkühlen. Und dadurch fährst du dann eben den Sauerstoffverbrauch von dem gesamten Gewebe dramatisch runter und hast dann im Vergleich zu eben nur wenigen Minuten, die in der Regel eben nicht ausreichen, um so eine Person zu retten, hast du dann eine Zeit von 2 Stunden, um den letztendlich zu operieren. Und gerade wenn du eben, sag ich mal, Stichverletzung oder Schussverletzung oder so hast, in 2 Stunden im OP kannst du da schon relativ viel zusammenflicken. Und da ist er eben momentan dabei, das Ganze zu erforschen und auszuprobieren. Ist jetzt noch mittendrin, deswegen gibt es dazu auch noch kein Paper. Er hat jetzt hier in diesem Interview, was ich da gelesen hatte, gesagt, dass er hofft, dass er bis Ende 2020 das Paper veröffentlicht haben wird. Und er sieht momentan vor, dass eben 10 Patienten mit diesem Emergency Preservation and Resuscitation, kurz EPR, behandelt werden und dann eben guckt, wie das Outcome ist, und 10 Patienten das nicht erhalten, wobei aus ethischen Gründen es so gemacht wurde, dass es nicht so ist, dass die Patienten reinkommen, man sagt so, nö, du kriegst es nicht, sondern dass diese Patienten einfach eingeschlossen werden, wenn die theoretisch die Kriterien erfüllt hätten, aber das Team, das diesen besonderen neuen Eingriff durchführt, zu dem Zeitpunkt einfach nicht im Haus war, wenn das zum Beispiel irgendwie nachts oder so passiert. Und man ist jetzt eben am Gucken auch, wie lang man sozusagen wirklich Zeit hat. Die haben es bisher nur 2 Stunden gemacht. Man weiß aber aus Tiermodellen mit Schweinen, dass die auch durchaus 3 Stunden aushalten ohne Schäden, sage ich mal, und dann wiederbelebt werden können und alles funktioniert. Und da sind sie eben momentan noch Patienten am Sammeln, die FDA, also die Food and Drug Association in Amerika, die letztendlich ja immer alle möglichen Medikamente und medizinischen Studien in Amerika betreut, haben auch schon weitere Studiendesigns dafür genehmigt, sodass man da auf jeden Fall auch weiter forschen wird. Was halt noch unklar auch auf jeden Fall bleibt, ist, inwiefern ein sogenanntes Reperfusionstrauma da entstehen kann. Weil man kennt das eben auch zum Beispiel bei Transplantationen oder bei Operationen, wo irgendwie Organe oder Gliedmaßen längere Zeit abgeschnürt werden mussten, beziehungsweise durch Blutungen abgetrennt wurde, dass dann eben, wenn dann wieder Blut dadurch fließt, durch die Zellen, die da zugrunde gegangen sind, eben der komplette Körper mit potenziell, mit Stoffen geflutet werden, die letztendlich in solchen Konzentrationen dann auftreten, dass sie dem Körper schaden. Also es ist vornehmlich Kalium, Laktat und Myoglobin. Kalium ist normalerweise auch im Blut drin, aber wenn du da einen zu hohen Kaliumspiegel hast, kann das eben zum Herzstillstand führen. Laktat macht einfach den kompletten Körper sauer, was schlecht ist. Und das Myoglobin zerstört dir die Niere. Deswegen muss man da eben monitoren, inwiefern man da eben den Körper undurchblutet lassen kann, ohne dass diese Abbauprodukte zu hoch werden, wenn man dann letztendlich wieder Blut in den Körper schüttet.
Verrückt. Ja. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das überhaupt möglich ist. Also vor allen Dingen so lange, ich finde das jetzt schon eine lange Zeit, so darfst du, und du verfremdest den menschlichen Körper ja schon signifikant.
Ja, ja, also ich fand es auch hochspannend. Also ich meine, die Idee ist logisch, aber ich hätte auch nicht gedacht, um ehrlich zu sein, dass nach so einer langen Zeit mit so einer extrem starken Unterkühlung das Gewebe auch einfach wieder die normale Arbeit aufnimmt, sage ich mal.
Ja, genau, das er meint, das ist ja schon, also...
Ich meine, klar, wow. das Herz wird kriegt halt einen Elektroschock, damit es wieder schlägt, wenn es wieder warm ist. Das ist kein Problem. Ich meine, das macht man letztendlich ja auch so bei herzchirurgischen, bei herzchirurgischen Eingriffen. Aber auch so das Restliche. Und also leider ist dieser Artikel relativ kurz, aber da steht halt auch nichts drin, inwiefern die dann doch irgendwie neurologische Schäden oder so von sich tragen oder nicht danach. Also ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen und bin gespannt, was da letztendlich bei diesem Paper rauskommt.
Aber es klingt schon eigentlich gruselig. Ich finde es ein bisschen gruselig.
Ja, es ist auch ein bisschen gruselig, wenn man bedenkt, dass da ein... Ja, ich meine, lebend kann man den ja eigentlich fast nicht mehr bezeichnen unter diesen Auswahlkriterien.
Ja, genau, das ist der Punkt.
Ja, aber
das hat schon wirklich was eher von Autoreparatur irgendwie.
Genau, aber deswegen hatte ich auch diesem Ganzen den schönen Titel Todgeweihte Leben länger gegeben. Weil ich finde, das trifft eigentlich relativ gut.
Das beschreibt eigentlich ziemlich gut, was da passiert. Ja.
Genau. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, was die da noch so rausfinden.
Was da vor allen Dingen noch, also wie sich das weiterentwickelt.
Ja, ich meine, also ja bei uns ist ja zum Glück so, dass Schussverletzungen und so eher selten sind, aber gerade in Amerika, je nach Region, ist es ja Tagesgeschäft fast, muss man ja traurigerweise sagen. Und ich denke, dass gerade da es viele Patienten geben würde, wenn das wirklich so funktioniert wie beschrieben, die davon wirklich stark profitieren würden und auch ja viele junge Menschen und so, die sonst eventuell daran gestorben wären.
Ja, also vor allen Dingen die Konsequenzen sind ja wirklich massiv. Ja, also es ist ja, dass du da nicht nur eine kleine Verbesserung irgendwie hättest, weil da geht es ja schon um Leute, die halt eigentlich gar keine Chance mehr haben, dann also die doch irgendwie noch zu retten.
Eben.
Schon heftig.
Ja, fand ich auf jeden Fall sehr spannend, als ich das gesehen habe.
Krass, das muss man mal sacken lassen. Ich merke das auch so, dass ich da mal dann noch so ein bisschen daran rumknabbere und denke so, wow, schon krass, was wir mittlerweile so als Menschheit schon so, also wie weit das schon ist. Aber wie weit es noch gehen kann einfach, was alles nicht da ist.
Ja.
Ja, ich habe ja auch noch eine kleine Sache. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ich habe also eine kleine Kategorie vorbereitet, nämlich Statistiken aus dem Horrorkabinett. Das ist irgendwie keine, das läuft mir immer so irgendwie so über den Weg, dass ich mir denke so, nett, wo kommt das her? Und wieso hat das niemand nachgerechnet? Also okay. Ist da jemand drauf gekommen?
Jetzt bin ich gespannt.
Das, was ich heute rausgesucht habe, genannt bis zur Endlichkeit und noch viel weiter. In Erinnerung an Buzz Lightyear, beziehungsweise dann sogar an sein wirkliches Vorbild, nämlich Buzz Aldrin, weil man sitzt ja da immer schon so, ich habe so einen tollen grafischen Taschenrechner, ich weiß nicht, ob du den hast, aber den habe ich noch vom Abitur, also von noch aus der Oberstufe, so einen tollen grafischen Casio FX9860G2 irgendwie.
Und es gibt natürlich auch noch viele andere gute grafische Taschenrechner.
Ja, ich habe aber jetzt ja nur meinen genommen, den ich da habe. Und habe mal nachgeschaut, was das Ding so in Rechenleistung haben. Weil wir gehen ja mittlerweile mit Rechenleistung eigentlich total sorglos um. Also mein blödes altes ThinkPad hat 64 GB RAM und weißt du, damit schmeißt man einfach nur so um sich. Und dann verliert man so ein bisschen das Verhältnis dazu. Und dieser grafische Taschenrechner, den ich da besitze, der hat einen Arbeitsspeicher von 61.000 Byte.
Mhm.
Tolle Zahl, oder?
Mhm.
So, was will er jetzt? Was will er jetzt?
Ja, genau, darauf warte ich.
Habe ich mir immer gedacht, so, was heißt eigentlich diese Zahl? Und zum Beispiel, da bin ich mich eigentlich drauf gekommen, weil das war hier, ne, Mondlandung und sowas. Da haben sie mich auch, ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört, dass der Code zum Beispiel da per Hand geschrieben worden ist von einer Frau, die der hauptverantwortlich war für die Software, die hat den Code mit der Schreibmaschine quasi per Hand geschrieben. Also ohne Debugging oder sowas. Da hat vielleicht jemand mal drüber gelesen und so, oh, sieht richtig aus.
Ja, da gibt es doch auch irgendwie so ein Foto von der Frau, wie die da neben so einem mannshohen Stapel, die da vier Seiten steht, wo der Code drin ist.
Genau,
oder so,
ne? Genau das.
Ja, genau.
Ja, genau das ist das.
Ja.
So, und die Hardware, auf dem der ganze Blödsinn lief, also was heißt Blödsinn, die Frau ist halt brillant, dass das funktioniert hat,
aber da brauchst du eine Hardware für. Und das war das AGC, hieß das, das Apollo Guidance, der Apollo Guidance Computer. Mhm. Und der hatte einen Arbeitsspeicher von, Achtung, 4096 Byte.
Nein.
Mein grafischer Taschenrechner, mit dem ich Funktionen malen kann und Tabellenwerte ausrechnen kann, hat das 15-fache an Rechenleistung wie das Apollo-Moped.
Ja. Ja. Die waren sicher unterwegs, würde ich sagen.
Naja, sicher ist ja immer relativ. Also, ich kenne das ja auch von diversen hochvoltgetriebenen Projekten. Sicherheit ist immer relativ. Du musst nur den Leuten vertrauen, die es zusammengeklöppelt haben.
Ja, genau.
Und ich glaube, also ich weiß gar nicht, wie genau du weißt, wie viel Klöppelei bei den meisten Dingen dran dabei ist.
Ja, gut, das ist natürlich.
Und was in den letzten 40, 50 Jahren eigentlich passiert ist, dass wir immer mehr Sicherheit dazu bekommen haben. Also ein gutes Beispiel, finde ich, ist zum Beispiel immer der Motorsport. Zum Beispiel ist Formel 1, wenn man sich das anguckt, wenn man alleine bis in die 90er zurückguckt, da hat man einfach riesige, leistungsstarke Motoren genommen und die vor sehr schlechte Chassis, die teilweise noch aus den 80ern waren, also ihre Ursprünge in den 80ern hatten, einfach genommen und das dahinter geflanscht und so halt versucht, schnellere Autos zu bauen. Und die Rennstrecken waren teilweise auch unverändert, seitdem sie gebaut worden sind. Mhm. Und man ist halt immer schneller und hat immer mehr Risiko dazu gepackt. Und dann gab es ja auch einige schwere, tödliche Unfälle. Und erst dann hat man dafür ein Bewusstsein entwickelt, wie fahrlässig das ist, was man da eigentlich tut. Und dass man eigentlich mit sehr wenig Einsatz ein großes Maß an Sicherheitssteigerung erzielen kann. Ja, aber ich finde, sowas zeigt eigentlich, was eigentlich so in Grenzfällen möglich ist, und dass man eigentlich das Ganze nur skalieren muss mit welcher Wahrscheinlichkeit will ich, dass es funktioniert.
Ja, klar. Aber hast du zufälligerweise auch Daten, wie viel jetzt, sage ich mal, eine aktuelle Soyuz-Kapsel oder sowas hat?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob sie das sagen.
Weil ich meine,
Es ist vor allen Dingen auch eine Kapsel. Ich weiß gar nicht, ob die da die ganzen
Computer gut, aber an Bord haben. Ja, irgendwie muss das Ding ja auch da hochkommen.
Ja, aber heutzutage, wenn du halt einen Uplink zu einem Rechenklasse hast, dann ist Rechenleistung halt auch eher zweitrangig, weil du es nicht mitschleppen musst. Weißt du, bei der Apollo, vor allen Dingen, weil die Computer da ja noch groß und schwer waren und alles nicht so kompakt gebaut werden, musstest du halt genau ausrechnen, wie viel Rechenleistung brauche ich. In der Automobilindustrie wird das immer noch so gemacht, dass du da wirklich nur Steuergeräte baust, die exakt so viel Rechenleistung haben, wie du brauchst, um den nötigen Code auszuführen. Da gibt es keinen, also das ist nicht so, dass du dann einfach sagst, wir flashen noch eine Funktion nachträglich mehr drauf, weil das gar nicht geht, weil die Steuergeräte das nicht, da musst du ein neues Steuergerät entwickeln und das Steuergerät tauschen.
Ja gut, aber damals...
Ist ein bisschen kurzsichtig.
Ja gut, aber ein bisschen kurzsichtig ist es schon, aber ich meine, letztendlich, wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass da die durchschnittliche Lebenszeit 13 Jahre ist, und ich meine, in 13 Jahren musst du jetzt ja nicht unbedingt so viel ändern an so einem Steuergerät, glaube ich. Zumal ja gefühlt irgendwie alle 1 bis 2 Jahre ein neues Modell rauskommt komplett.
Ja, das ist ja gerade der Punkt. Aber vielmehr wäre ja dann die Idee, ob wir nicht Mobilität neu erfinden müssten. Wieso braucht man denn dann immer ein neues Auto, wenn man es updaten könnte? Wenn das so modular wäre. Dass du viele Sachen einfach recyceln könntest. Weil wenn du jetzt ein rostfreies Chassis hast, wieso soll das quasi ja nicht kaputt geht? Es sei denn, du wickelst es um den Baum. Wieso solltest du das tun? Man könnte ja einfach dann neue Technik, wenn man die modular gestaltet, einfach austauschen.
Ja, aber das wäre ja nicht im Sinne der Autoindustrie.
Das sage ich ja gar nicht, aber das ist ja wie bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Momentan wollen wir es nicht, weil es unwirtschaftlich ist und nicht nachgefragt wird. Momentan sind Autokunden halt froh, wenn es ein großer SUV ist, also wenn es groß unübersichtlich ist und nett aussieht. Aber das kann sich ja in Zukunft auch ändern, worauf der Kunde Wert legt, wenn er ein Auto kauft.
Ja, das stimmt.
Und dann kann es tatsächlich ja auch sein, dass das für die Automobilindustrie
irgendwann interessant wird, wenn das halt ein Verkaufsargument ist. Noch ist es das halt nicht.
Ja, es könnte natürlich auch spannend werden, wenn du ein Auto nach dem Baukastenprinzip hast, sozusagen.
Ja.
Wäre eigentlich gar nicht so uncool.
Think about it. Aber du hast schon recht, es ist halt... Neues kaufen wäre halt schon besser für die Leute, die es verkaufen.
Ja, das stimmt.
Ja, also ich habe jetzt auch mal geguckt, so auf die Schnelle finde ich nichts, was so momentane, also nichts Verlässliches, außer irgendwas Geratenes.
Ja, gut. Ist ja auch nicht so wichtig. Ich hätte, falls es gehabt hätte, hätte ich es interessant gefunden, aber ich meine, dass es ja, wahrscheinlich das mehr ja mal, sein wird, ist ja höchstwahrscheinlich.
Ich kann es ja mal ein bisschen nachrecherchieren, vielleicht finde ich ja was Belastbares, dann kann ich das ja das nächste Mal
erzählen. Genau, wird dann die nächste Folge nachgeliefert. Apropos nächste Folge. Wann wollen wir die nächste Folge machen? 2 Wochen? 3 Wochen?
Ja, wir würden jetzt erstmal den 2-Wochen-Tonus beibehalten, oder?
Ja, gut. Dann, würde ich jetzt auch...
Können wir diese Folge eigentlich auch fast schon beschließen, ne?
Genau, weil ich muss jetzt nämlich weg. Von daher bin ich...
Muss wieder in deinen Wochen...
genau, in meinen Wochentagsdomizil in Straubing fahren. Genau.
Exil und quasi.
Ja, Exil ist immer so negativ. Ich bin ja eigentlich gerne da.
Ja. Ja, genau.
Ja, genau. Nee, dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. Ich bin gespannt, ob sich das überhaupt jemand anhört.
Und ich selbst auch. Wenn sich jemand angehört hat,
dann machen wir einfach trotzdem in 2 Wochen die nächste Folge.
Genau. Und falls es jemand sich angehört hat und es gut gefunden hat, dann war es auch schön. Genau.
Und was wir noch sagen können, du hast einen Twitter-Account gemacht direkt schon, ne?
Stimmt, genau. Ich habe einen Twitter-Account erstellt. Ja, also falls es irgendwelche Fragen gibt, Anmerkungen, dann kann man sich da gerne melden. Man findet uns eigentlich ganz gut unter dem, ja, eigentlich tatsächlich Tech-Mac-Matt-Smoothie-Handle. Das habe ich so gelassen. Da werde ich auch nochmal ankündigen, dass wir jetzt das heute aufgenommen haben.
Genau, und dann kann ich auch mal gucken, ob man das irgendwie in der Infocard oder so vom Podcast oder so noch verlinken kann.
Das
oder
auf
so.
Jeden Fall.
Und ich würde auch sagen, da können wir dann auch theoretisch die Paper bzw. unsere Quellen verlinken, damit wir auch halbwegs
glaubwürdig rüberkommen. Ja, das wäre auf jeden Fall wichtig.
Ja.
Ja, also ich habe auch jetzt keins gehabt, also meins, das ich hatte, das war auch nicht... irgendwie, dass man es bezahlen müsste oder sowas, das ist frei verfügbar.
Ja, meine beiden Quellen waren auch Freeware sozusagen.
Okay, awesome. Ja, das, was ich halt, meine eigenen Stories kann man halt nicht nachprüfen, die muss man mir glauben, dass es so verrückt ist.
Ja.
Und das mit dem Rechner kann man sich ja gerne selber nachrechnen.
Genau, das kann man dann selber sich alles erforschen.
Ausgezeichnet.
Gut, dann wünsche ich dir eine schöne Woche und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Okay, würde ich auch sagen. Bis denn.
Ciao.